Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag.
Episode 420.
Episode 420, ja.
420 und ja. So. Ich habe ja kurz gedacht, das ist eigentlich fast unumgänglich in diesem Film, irgendeine Stoner-Comedy zu besprechen. Also in dieser Episode irgendeinen Stoner-Comedy-Film. So.
Geht schon los.
Ja. Aber ich habe es dann gelassen, tatsächlich.
Ist das irgendein Insider, den ich nicht schnalle?
Ach so. Ja, 420 ist International Weed Day, der 20. April.
Ach, ist der International Weed Day. Okay, woher soll ich das wissen zur Hölle?
Entschuldigung, hätte ja sein können.
Nee, 420, okay, verstehe.
Ja.
Wäre natürlich schön, wenn die Folge dann am 20. Aber wir haben schon mal irgendwas thematisch ähnlich, glaube ich, hast du schon mal aufgezogen, als wir am 20.04. mal oder zumindest in dem Dreh mal rausgekommen sind.
Siehst du?
Ja. Da hast du schon mal diesem Tag gehuldigt.
Mhm.
Der mir ziemlich sonst wo vorbeigeht.
Ja, siehst du, deswegen habe ich es dann auch gelassen, weil ich dachte, das mache ich dann lieber, wenn ich irgendwie demnächst mit Dennis aufnehme oder so. Es gibt ja Leute, die sehr viel empfänglicher sind für die Sorte Film.
Den Tag vergessen ja die meisten Käfer, oder? Liegt das nicht in der Natur der Sache?
Lustig.
Stell dir vor, ein Stonehead hätte am 20.04. Geburtstag.
Du bist auch so ein Stonehead. Ha, ha, ha. Entweder Pothead oder ein Stoner, aber ein Stonehead, das war...
Der Stonehead.
Ja.
Jetzt tu mal nicht so, als würdest du nichts vergessen, weil wir haben ja auf jeden Fall...
Ich bin super vergesslich. Das ist kein Geheimnis, Alter.
Was sagt dir der Film?
Was wird das jetzt?
My son, what have you done?
Ja, was damit?
Was sagt dir dieser Film?
Na, du hast den neulich besprochen.
Und während ich den besprochen habe und die komplette Handlung zusammengefasst habe und den ganzen Cast aufgezählt habe und gesagt habe, wer der Regisseur dieses Films ist, während dieser ganzen 25-minütigen Rezension meinerseits, ist dir nicht aufgefallen, dass du den Film auch schon kennst?
Nee.
Und auch schon rezensiert hast sogar.
Ich weiß. Aber, also mittlerweile weiß ich das. Aber der Witz ist, ich kann da noch einen draufsetzen, weil als ich mir jetzt eben so eine Stoner-Comedy angeguckt habe, weil ich dachte, muss ich heute bringen, habe ich erstmal Listen durchsucht, bin halt wirklich auf IMDb gewesen, da kannst du ja auch nach Keywords suchen und so weiter und habe dann nach Stoner-Comedies geguckt.
Mhm.
Und erstmal ewig gebraucht, um überhaupt einen zu finden, den ich noch nicht kenne.
Okay, gut abgegrast schon, ne?
Ja, literally. Und dann habe ich mir einen ausgesucht, guck den an, um nach 10 Minuten festzustellen, den kenne ich doch schon.
Oh Mann.
Ja, deswegen. Ne.
Geil.
Ja, ich habe ihn dann trotzdem zu Ende geguckt.
Aber der war noch nicht hier.
Das hat mich dann auch irritiert, weil ich den eben dann schon kannte. Dachte ich so, sag mal, den...
Kann ja sein, dass du ihn davor irgendwann mal gesehen hast.
Ja, kam mir aber komisch vor, dass das irgendwie nicht, weil da hatte ich schon einiges präsent und dann hat es mich irgendwie gewundert und das muss ja irgendwie in den letzten 5, 6 Jahren passiert sein, aber okay. In unserer Liste ist er nicht drin, deswegen, wer weiß, vielleicht wieder einer von der Sorte.
Ja, Ernie hat es rausgefunden, sonst ist es niemand aufgefallen, wir haben tatsächlich zum ersten Mal einen Film aus beiden Perspektiven rezensiert, also Lee hatte den schon mal in Folge 110 oder so, muss man zu meiner Verteidigung sagen, ist auch Ewigkeiten her und dann habe ich ihn nochmal... Ja, ich hab's nachgehört.
War das ein Auftragsfilm damals schon?
Oder nee, das war kein Auftragsfilm, den hast du freiwillig geguckt.
Wirklich?
Ja, ja. Es war weder Los noch Auftrag. Und hab mir das mal angehört und lustigerweise habe ich dann über den gleichen Film in der Episode mit Mo neulich vor ein paar Wochen geredet. Also, der Film taucht dann zweimal in der Tabelle auf.
Mensch.
Öfter mal was Neues.
Ja.
Aber siehst du, fiel auch keinen auf. Könnte auch wieder ein Hint sein, dass man eben auch mal Filme eventuell mal bringen kann, die schon vor Ewigkeiten waren oder die irgendeiner vielleicht mal The Godfather 3 vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft hat.
Tja. Aber jetzt aufräumen. Ist es ja genau genommen das erste Mal dir passiert, dass du hier mit einem Film ankamst, den ich schon rezensiert habe und du hast nicht in der Liste gecheckt, ob der schon war.
Das stimmt, ja.
Aber jetzt schiebst du das natürlich auf die Person, die dir den aufgetragen hat, weil die hätte ja schließlich in der Liste nachgucken müssen.
Nee, der wurde ja nicht aufgetragen.
Hä?
Das war ja weder ein Los noch ein Auftrag, ob
echt?
Deine Rezension oder meine Rezension. Nein. Das war nichts dergleichen. Ich habe den freiwillig geguckt, weil ich den auf der Watchlist
hatte. Okay, ja, dann geht's natürlich voll auf deine Kappe.
Das geht komplett auf meine Kappe. Aber du hättest mich natürlich bremsen können, indem du sagst, Moment mal, jetzt rezensierst du den nochmal, wie ich ja schon dir das eine oder andere Mal gemacht hat. Aber dazu müsste einer mir gegenüber sitzen, der vielleicht nicht so vergesslich ist und weiß, dass er den rezensiert hat.
Ja, würde
aber
helfen.
Auch während der ganzen Rezension, dass dass da nicht mal klingelt und sagst, warte mal, irgendwie kommt mir die Story mit dem...
Überhaupt nicht.
Mit Lynch und so produziert. Und
wie habe ich den denn bewertet?
7,5, Alter.
Ah ja.
Von mir eine 4. Also alleine schon die Diskrepanz hat natürlich dafür gesorgt, dass ich reingehört habe und wissen wollte, was geht da. Und du dann gesagt hast, ja, der ist schon sehr speziell und viele können damit nichts anfangen und ich wäre gespannt, wie du den findest.
Jetzt wissen wir es.
Jetzt wissen wir es, ja. Aber hast trotzdem nicht hingehört.
Nee.
Nachdem dich das so krass interessiert hat.
Kannst du mal sehen, ne? Komplett aus dem Gedächtnis gelöscht, aber das, da fallen wahrscheinlich viele Filme drunter, weil ey, also, ich habe mir das neulich nochmal vor Augen geführt, wir sind jetzt halt wirklich bei über 4000 Rezensionen.
Ja, ja, ist schon eine Menge.
Verdammt viel, ey.
Ist schon wirklich eine Menge und 6 Jahre ist ja auch schon eine gute Zeit und mehrere Folgen die Woche und so, da kippt schon mal der eine hinten über, kann man schon nicht anders sagen.
Also wenn es jetzt ein 10-Punkte-Film gewesen wäre, dann würde ich mir schon ernsthaft Gedanken machen.
Dass dir nicht aufgefallen ist, dass du den kennst. Ja, gut, okay, klar.
7,5 ist gerade noch so an der Grenze, wo ich sage, ja gut, der Eindruck, den er hinterlassen hat, war für den Moment anscheinend ganz gut, aber jetzt auch nicht...
Nicht bleibend.
Bleibend, ja.
Ja, aber lustigerweise war es der gleiche Ansatz, weil du bist ja auch eingestiegen, dass du Michael Shannon magst und so und dass seine Filmografie ja auch ein bisschen verfolgst und...
Total.
Gesehen hast, Werner Herzog Regie und David Lynch Produktion und das war ja auch meine Motivation.
Mhm.
Warum der ursprünglich auf der Watchliste gelandet ist... Er kann natürlich auch sein, dass ich ihn raufgeschoben habe, nachdem du ihn rezensiert hast. Also ist natürlich auch möglich,
so
dass er deswegen auf der Letterboxd-Watchliste hatte.
So könnten wir uns aber eine Weile im Kreis drehen. Ey.
Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht müsste ich nochmal irgendwie bei Letterboxd nochmal eine separate Liste machen von Filmen, die schon rezensiert worden sind, die ich auf die Watchliste schiebe.
Ja.
Aber grundsätzlich habe ich das ja auf dem Schirm. Ist ja eher selten, dass ich das vergesse. Aber ja, jetzt haben wir halt das Poster von diesem Film auf 2 verschiedenen Episodenbildern drauf. Ist auch okay.
Auch schön.
Ja. So, jetzt hast du eigentlich schön eingeleitet mit von wegen Lose und Auftragsfilm, ob das einer von denen war. War es nicht, aber wir wollen ein paar neue ziehen, habe ich gehört.
Hast du gehört?
Habe ich gehört, ja.
Ja.
Und dachten so, wir beglücken mal wieder die Supporterschaft mit 20 frischen Losen aus unserem Pott.
Mal wieder.
In dieser Episode 420, die wir dann nicht im nächsten Monat abhaken, aber dann so immer wieder einstreuen, wenn wir Bock drauf haben in den Support-Episoden und den normalen Episoden und wollten mal wieder den einen oder die eine oder andere von euch glücklich stellen, unabhängig von der monatlichen Ziehung von 2 Losen. Machen wir jetzt nochmal 20-fach den Lostopf leer.
Mhm.
Bist du down mit?
Bin ich am Start.
Bist du am Start?
Auf jeden.
Dann lass uns loslegen. Wer soll für wen ziehen? Wie machen wir's?
Wie haben wir das letzte Mal aufgezogen? Das haben wir so, war so 5, ich habe 5 für dich und 5 für mich gezogen, ne?
Irgendwie sowas, ja.
Ja. Ja, ja, ja. Sollen wir das wieder so machen?
Dann machen wir das so.
Okay.
Dann fangen wir jetzt mit den 5 an, die ich für dich ziehe. Oder 5, die ich für mich ziehe.
Fang mal mit denen für dich an.
Okay, dann ziehe ich jetzt, mal 5 Lose für mich und dann gleich reiche ich dir die Trommel rüber.
Ja, guter Plan.
So, dann haben wir hier Nummer 2. Dann mal ganz nach unten. Ganz nach unten. Nummer 3. Dann mal hier einen aus der Mitte. Nummer 4.
Bin stolz auf dich, dass du das zumindest alles auf einmal machst und wir jetzt hier nicht nach jedem Los den Topf hin und her reichen.
Ja, das muss ja nicht sein. Geht ja schon ein bisschen effektiver. So. 5 Lose für mich war das, richtig?
Mhm.
Gut.
Mach ich jetzt das Gleiche, ja?
Dann machst du jetzt das Gleiche. Soll ich schon mal parallel hier eins öffnen oder... Soll ich erstmal warten?
So, 5.
Die hat einen Handvoll einfach rausgezogen.
Das ist so geil. Es gibt sich Mühe, sich zurückzuhalten. Sehr schön. Hat das jetzt irgendwelche Neurosen bei dir getriggert?
Nee, falls du das wolltest.
Wollen.
Der Lostopf wird ja auch immer durchgemischt.
Aber Alter, ich habe 6 gezogen, pass auf.
Oh. Welche? Warum packst du jetzt ausgerechnet das weg?
Das war das 6. Was
das ist jetzt die Neurose.
Habe, ja.
Gut, ich leg mal los.
Mhm.
Grüße gehen raus an Raff. Wir haben ein Los von dir gezogen. August 24, gar nicht so lange her. Diebe wie wir steht dir drauf. Thieves Like Us aus dem Jahr 1974. Klingelt jetzt mal nicht spontan, aber bin gespannt. Grüße gehen raus an Raff.
Mir sagt das was.
Okay.
Ja, ich glaube, den wollte ich auch sehen.
Ja, wir können mal gucken, was wir dann mitgucken oder was wir eventuell tauschen oder so. Jetzt haben wir eine Parallele.
Ich hätte schon was zu tauschen, weil den kenne ich schon.
Okay.
Aber Grüße an Fepse. Er hat The Man with the Iron Fists reingeschmissen.
The Man with the Iron Fist, ich kenne ihn auch, den habe ich im Kino gesehen.
Okay.
Wu-Tang.
Ja, Mann.
Oh. Hast gleich noch einen?
Mhm.
Na, mach.
von Kürschert, The Insider.
The Insider von Kürschert. Ah, nice. Denzel Washington.
Ja.
Content.
Kennen wir natürlich auch schon beide.
Ja.
So, du bist dran.
Ja, dann habe ich hier noch Schwaben-Andi zu grüßen. April 23 reingeworfen. Wie klaut man eine Million? Klingt nach einer Komödie. Habe ich auch schon mal gehört, definitiv.
Ich glaube, den kenne ich schon.
Und Grüße gehen raus an Schwaben-Andi. Cool. Bis jetzt 4 verschiedene Supporter. So muss sein.
Ach, sehr schön. Ich habe eins von Alvin und das passt sehr gut, weil den wollte ich sowieso demnächst gucken.
Mhm.
Hagen.
Ach. Nice. Gut getimed.
Ja.
So, dann Grüße auch an Alvin.
Bringe ich dann wahrscheinlich in der Supporter-Episode. Geht ja, ne, mit Alvin?
Ja, klar. Alvin kann ich hören. Ich mache da mal weiter mit einem Supporter, den wir noch nicht hatten. Insofern läuft. Grüße gehen raus an Jens.
Ahu.
Mai 24. Oh Gott, wie wird das ausgesprochen, Alter?
Wieder was Sutsuo
River. River. Sutsuo? Klingt nach Western. S-U-Z-H-U-O. Könnte auch irgendwas Asiatisches sein.
Ich wollte gerade sagen, klingt doch eher Chinesisch, oder nicht?
Aber River dann?
Ja.
Weiß ich nicht. Also Sutsuo River für Jens oder Sushu River. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich korrigiere das dann in der Rezension natürlich.
Jetzt halte ich fest, Alter. Ich habe ein Los von Ale. Alessandro.
Hey.
Narrow Margin.
Narrow Margin. Rest in Peace Gene Hackman.
Ach, der war das. Okay, geil.
Ja, ja.
Sehr schön.
Gene Hackman, ein Archer, glaube ich, ist noch dabei. Mhm. Cool. Den kennst du noch nicht, ja?
Nee, ich glaube nicht.
Und der nächste Supporter. Ich werd verrückt, Alter. Hä?
Hä? Was das ist?
Ich glaube, den hat er dann aufgewertet, weil ich wusste nicht, dass ein Los ist. Dennis der Dritte, Flucht aus Absolum, No Escape. Ist das nicht ein aktueller Losfilm?
Ein Auftragsfilm, meinst du?
Auftragsfilm, ja.
Flucht aus Absalom?
Ja.
Weiß ich nicht. Du meinst für Mai oder was?
Ja, war das nicht für nächsten Mai irgendwie?
Gucken wir doch mal nach.
Guck mal nach, ob der im Mai drin steht. Oder was Dennis der Dritte dabei getragen hat. Oder ich verwechsel jetzt die Filme.
Nee, also ich sehe ihn gerade nicht. Aber es kann ja auch sein, dass du da wieder, der hat einen ganz anderen deutschen Titel, ne? Ganz einen anderen Originaltitel.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass er noch ist.
Warum hat es da bei mir geklingelt? So,
denn aber stimmt, irgendwas hattest du neulich mit dem.
Enough Set und diesen Monat hat er. Wo ist er denn? Wo ist denn Dennis der Dritte hier, Alter?
Verschollen.
Nee, aber Februar 25, komisch.
Naja, das werden wir rausfinden.
Werden wir rausfinden. Also irgendwie, keine Ahnung, der taucht hier anscheinend nicht auf.
Dann.
Warte mal, ich guck mal nochmal hier in der.
Lassen wir das erstmal so, wie es ist.
Enough Set war nächsten Monat und. Ja, dann lassen wir erstmal so, wie es ist, genau.
Also ich habe den gerade in unseren Listen noch nicht gesehen. Aber stimmt schon, irgendwas hattest du mit dem Film.
Ja, ich recherchiere das nochmal. Ach nee, dann ist der Dritte, Basketball Diaries, dann war das doch nur ein Losfilm. Ja, Flucht aus Absolum, No Escape, dann für Dennis den Dritten.
Also ein sehr aktuelles Los, oder was?
Ja, Februar 25. Ist okay. Noch nicht allzu lange her.
Mhm, mh.
Deswegen klingelt das wahrscheinlich.
So, ach Mensch, guck mal, ich habe hier ein Los, auf dem steht noch Azubi Dennis.
Ach.
Aus Oktober 23.
Den Titel hat er schon längst abgelegt.
Sunny and Jet.
Sunny and Jet, okay. Nie gehört.
Ich auch nicht.
Krass, ey, wir haben nur verschiedene Supporter bis jetzt glücklich gestellt, Alter. Wir haben noch keine Doppelung.
Stimmt.
Bis jetzt.
Ja.
Denn dann ist der Dritte zum zweiten Mal. The Beastmaster aus dem Jahr 1982.
Den hatten wir doch schon.
Dezember 24 reingemacht. Nein, wir hatten The Wishmaster. Nicht The Wishmaster mit dem Beastmaster verwechselt.
Ja, stimmt.
Mhm. Das sind zwei verschiedene Wesen. So, das sind 5 Lose von mir. Flucht aus Absalom. Sujur River, Diebe wie wir, wie klaut man eine Million und The Beastmaster.
Willst du was tauschen?
Welche hast du zu bieten?
Man with the Iron Fists und ja, The Insider würde ich gegebenenfalls, wobei würde ich eigentlich ganz gerne nochmal gucken.
Ja, den habe ich auch noch einmal gesichtet, aber ich kenne die halt alle nicht hier, außer, ich kenne tatsächlich keinen einzigen davon. Insofern,
ach so, na gut, dann nicht.
Ist fein, mit den 5 bin ich fein, aber vielleicht komme ich darauf zurück, wenn wir die anderen 5 Lose ziehen, weil
aber sag mal, Man with the Iron Fist, den hatten wir hier noch nicht. Ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir einbilde, dass ich den, dass das noch nicht so lange her ist, dass ich den nochmal geguckt habe.
Na, guck mal in der Tabelle. Weil irgendwas war da auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, irgendwas in der Richtung hatten wir schon mal.
Ja,
Ja, recherchiere das mal. Ich ziehe mal 5 Lose für dich raus.
Sehr gut.
Und ich mache das einzeln.
Natürlich machst du das einzeln. Ja, The Man with the Iron Fist, da haben wir schon.
War schon.
Ja.
Okay.
Und zwar Supporter-Episode 152.
Ja, ja, stimmt. Da war was. Dann ist das eine Karteileiche.
Alter, 8 Punkte von mir, ey, wow.
Euphorie Level 10.
Es kommt mir gerade schon sehr gut vor. Okay, aber dann tausche ich den natürlich nochmal aus.
Ja, dann schmeiß den raus und zieh erstmal noch ein Los für dich. Und dann kannst du auch gleich die 5 Lose für mich ziehen.
Gut, fangen wir mit
dem letzten Los an.
Dem Ersatz an.
Um mal die Reihe abzuhaken, vielleicht ist ja wieder eine Karteileiche drin.
Eben. So, von Dennis Aaron Brockovich.
Aaron Brockovich, großer Film. Dennis mit einem S, ja?
Ja.
Cool, den haben wir
mit einem N halt, aber...
Ja, mit einem N, ja, nicht mit einem S. Denis. Cool.
So, und jetzt 5 für dich, richtig?
5 für mich.
Okay. Ich ziehe sie einzeln.
Komm, oh, sehr schön, ja. Für dich.
Hier, 1.
Geil.
2.
Sehr vorbildlich.
3.
Sieht doch gleich leer aus, die Lostrommel.
4. nee, das sind schon 5 jetzt. So, mit dem Zählen ist heute nicht so.
Okay. Hast 5 Lose für mich und ich habe 5 Lose für dich.
Ja. Yeah.
Ich fange mal an.
Okay.
Du darfst sie angucken, wenn du Bock hast. Atom Bomb, der war noch nicht. November 22 reingeworfen, kursiert hier eine Weile. Bunny the Killer Thing.
Klingt vielversprechend.
Finde ich auch, ja.
Gucke ich mir sehr gerne an.
Das werden wir sehen, ja.
Ja. So, ich habe von Dennis den Dritten Waking Ned Devine.
Okay, Dennis der Dritte ist somit der Gewinner dieser 20er Ziehung, weil der hat schon sein drittes Los jetzt.
Na, das ist krass.
Das ist auf jeden Fall krass. Cool.
Kennst du den?
Nee, noch nicht gesehen, aber habe ich, glaube ich, auch auf meiner Watchliste. Okay, hier haben wir eine Karteileiche. Grüße gehen raus an Alex, weil Komm und Sie aus dem Jahr 1985 ein ganz frühes Beispiel von Lee Wildert im Lostopf, weil ihm scheißegal ist, was da drin ist. Und guckt sich diesen geilen Film an, den ich mir gerne angeguckt hätte. Insofern schmeißen wir den raus und ziehen dafür einen anderen. So, den hast du schon rezensieren, musst du nicht nochmal gucken, deswegen öffne ich jetzt mal das Ersatzlos. Dann kommt Jens nochmal zum Zuge. Oh. Krasser Film, Alter. Kalitos Way.
Ach was, wie lustig, ey. Da bin ich nämlich neulich erst auf einen Director's Cut gestoßen. Ich wusste gar nicht, dass es davon einen Director's Cut gibt.
Nice.
Das passt sehr gut ins Konzept.
Ja.
Cool.
Hört sich nicht so an, als wenn du den tauschen wolltest, aber...
Nö. Also kannst du natürlich auch wieder gerne mitgucken.
Ich biete dir The Beastmaster für Kalitos Way an.
Bei sowas bist du auch immer so wahnsinnig großzügig.
Na gut, du kannst sogar 2 Lose von mir haben für Kalitos Way. Mm,
alles klar.
Ist das ein Deal?
Für ein geiler Deal, ey.
Warum ist das kein Auftragsfilm?
So, du darfst dir von Adrian Barbarian Sound Studio angucken.
Oh, sehr geil. Was den wollte ich eh gucken. Barbarian Sound Studio, es ist mit diesem, da geht's wirklich um diese Stimmen und um diese Synchronsprecher und bla, um diese Stimmen, die Trailer zum Beispiel auch besprechen und so weiter. Ach. Das ist so ein Film, der handelt über dieses Thema, was du ja hier auch schon mal hattest bei dem einen.
Cool.
Und den habe ich auf dem Schirm, geil, da freue ich mich drauf. So, dein nächster Film, den du gucken darfst, geht an Robzi. Okay, das ist jetzt Hammer, Alter, weil das ist ein super frisches Los. April 25.
Ui.
Der Außenseiter.
Okay.
Le Marginal. Ein Belmondo-Film.
Ja.
Insofern.
Okay, nice.
Ganz freshes Los.
Ich habe hier ein Los von Kitty. Der Film heißt The Importance of Being Earnest. Ernst sein ist alles.
Mhm. Grüße an Kitty. Hätte ich mal ein bisschen Girl Power hier.
Ja, ist jetzt aber dann doch echt ganz gut verteilt.
Ne? Schwanzparade. Auf jeden Fall. So, den Herrn hatten wir ganz am Anfang nochmal Raff. 1986. Trick or Treat. Alias Ragman. September 24 reingeworfen.
Okay.
Auch ein Film für dich.
So, ich habe noch eins von Robzi.
Nochmal Robzi.
Lisa und der Teufel.
Lisa und der Teufel, okay.
Mhm. April 23 reingeschmissen.
Bin gespannt. Ja, das letzte Los war schon.
Ach.
Wieder eine Karteileiche. Mhm. Ich habe Pale Flower gezogen. Oktober 23. Ebenfalls Raff.
Okay.
Also, den hat er schon aufgewertet als Auftragsfilm. Spätestens jetzt hätten wir diesen tollen Film gesehen. Aber dann ziehe ich nochmal.
Mhm. Schön. Haben wir gleich mal ein bisschen aussortiert hier.
Haben wir noch ein bisschen aussortiert, ja. Sind ja dann doch ein paar Lose drin. Oh, ich habe auch zwei gezogen. Die schon mal waren oder die wir schon mal geguckt haben oder wie auch immer. So, ersatzlos für Raff ist, oh je, Dennis, hier nicht mehr als Azubi tituliert, aber definitiv auf seinem Mist gewachsen. Kangaroo Jack.
Oh nein.
Oktober 2022.
Den kenne ich doch schon, Alter, aber du kennst ihn noch nicht.
Nee, aber ich will ihn noch nicht kennen.
Ah, komm schon, Alter.
Was soll ich denn tauschen, Alter? Okay, pass auf, wenn du Kalitos Way noch auflegst, gucke ich Kangaroo Jack.
Ja gut, ich kann Kalitos Way ja mitgucken.
Ja, klar kannst du.
Ja.
Dafür darfst du dir aussuchen, welche du von mir haben willst. Das ist doch ein Deal.
Okay. Ja, weil dann, aber dann muss ich doch auch zwei von dir kriegen, oder? Weil sonst ist ja wieder...
Naja, klar, du suchst dir zwei von meinen Losen aus. Und, aber jetzt ohne recherchieren.
Ja, jetzt kriegst du erstmal das letzte Los. Das ist von Lukas. Killer Joe.
Killer Joe?
Ja.
Mega Film, Alter.
Den kenne ich auch noch nicht.
Paul Schrader, mega Film. Sehr geil. Von wem, wer hat den reingeworfen?
Lukas.
Lukas, schöne Grüße, Alter.
Ja, dann nehme ich doch gleich den.
Ja, aber fair enough, weil wenn du den nicht kennst, dann musst du den gucken.
Ich kenne den wirklich nicht. Also, ja. Pass auf, jetzt machen wir erstmal, jetzt kriegst du hier erstmal, nee, von denen kriegst du nichts, das sind alles meine. Die kriegst du alle, beziehungsweise du gibst mir dann
genau, ich gebe dir erstmal die Lose, die ursprünglich dir gehören.
Ja, so, und ich, wie war das jetzt? Du kriegst von mir Kalitos Way und?
Kalitos Way und Kangaroo Jack. Das war der Deal.
Ja, sehr gut.
Ich gebe dir dafür Killer Joe und ein Los deiner Wahl. Mhm. Aus dem kompletten Portfolio. Lisa und der Teufel, Ernst sein ist alles, Barbarian Sound Studio, Waking Ned Divine, The Beastmaster, Wie klaut man eine Million, Thieves Like Us, Sujour River oder Flucht aus Absalom. Also No Escape.
Ja. Ah, fuck, jetzt bin ich mir wirklich nicht sicher bei Wie klaut man eine Million.
Ich kenne sie einfach.
Was war das Jahr?
Ich kenne sie einfach mal alle nicht, Alter. Bei Wie klaut man eine Million steht kein Jahr bei.
Okay, dann nehme ich den.
Nimmst du den?
Mhm.
Okay, dann Grüße an Schwaben, Anni.
Okay.
Dein Los war da drüber zu Lee. Und ich werde mal bei den ganzen Filmen natürlich recherchieren, welche ich mitgucke und ob ich da eh noch was mitschaue. Und ich sag dir dann Bescheid natürlich bei den Filmen, die du mitgucken willst.
Ja, aber Alter, das sind ja schon wieder richtig große Filme dabei. Das ist echt cool.
Ja, und coole bunte Mische auf jeden Fall. Also, da ist ja für jeden was dabei.
Sehr schön. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich keinen von den SupporterInnen doppelt.
Dennis, Alter, danke für Kangaroo Jack, ey.
Nee, geil, Alter. Ich hab 10 verschiedene SupporterInnen.
Geil.
Wobei ich glaube, das einzige Los von der Lady hast du jetzt, ne, mit Kitty.
Ja, ich habe Kittys Los. Dann ist der dritte dafür dreimal? Nee, zweimal. Zweimal einer ist bei dir.
Ja.
Und ansonsten auch sehr bunte Mische hier. Mit Dennis dem Dritten, Jens, Adrian ist dabei, Kitty ist dabei, Robzi ist dabei, Jens ist dabei und Raff. Da bin ich mal gespannt, was ihr uns hier aufgetragen habt. Insofern werden wir mal die Lose angehen demnächst. Also Glückwunsch an alle, die hier gezogen worden sind. Und wenn ihr auch mal dazugehören wollt, dann gerne mal bei Patreon und Steady über den Linktree reingucken. Denn da dürft ihr auch so schöne Lose monatlich reinwerfen, die wir noch nicht in der Tabelle haben. Und dann werden die gezogen und dann werden die für euch besprochen. Und für jemanden, der noch ein paar Euro mehr locker hat, der kann uns auch Auftragsfilme aufgeben, die wir dann in die Episoden einstreuen jeden Monat. Also da seid ihr euch garantiert, dass die Rezensionen auch kommen.
Mhm.
Und wir haben ein Paket mit Tabelleneinsicht und wir haben ein zusätzliches Paket mit einer Extra-Episode, die sonntags immer um 18 Uhr rauskommt. Und das sind die sogenannten Support-Episoden, die mittlerweile auch bei 252 stehen jetzt. Und da werden auch noch ein paar Filme rezensiert, ein paar Auftragsfilme untergebracht und ein bisschen gesehen ist aus dem Kino und aus zu Hause. Gerne, wer Bock hat, mal bei Patreon und Steady reingucken und gucken, was es da für schöne Pakete gibt. Unterstützt uns, wir würden uns sehr freuen und wären dafür sehr dankbar.
Ja, hast du schön gesagt.
Danke. Cool.
Das war der Werbeblock.
Das war der Werbeblock und jetzt zum aktuellen Portfolio, oder?
Ja.
Alright.
Wir haben ja ein bisschen was auf der Uhr heute wieder. Es sind insgesamt 3 gemeinsame Filme und dann hat jeder noch ein eigenes Projekt.
Jawohl.
Und Natürlich fangen wir mit einem gemeinsamen aktuellen Kinofilm an.
Ja.
Und es ist ja schon auch wieder die Sorte Film, die so in unserer Bubble von Hobby-Cineasten heiß erwartet wurde.
Ja, ja, haben auch einige auf jeden Fall gesehen aus der Bubble, weil die natürlich scharf waren wegen dem Filmemacher, dass der seit einigen Jahren sich Zeit gelassen hat, um einen neuen Film zu drehen nach Parasite.
Ja, so 6 Jahre her, ne?
Ja, ein bisschen late to the party sind wir schon, weil ein paar Podcasts und ein paar Rezensionen sind da schon bei Letterboxd reingeflattert. Ein paar Podcasts haben den schon durchgenommen. Die Kollegen von Yahi Filme waren schon vor einigen Episoden da. Haben den schon als Hauptfilm auseinandergenommen.
Ja. Siehst du, wollte ich mir noch anhören. Habe ich noch gar nicht gehört, was sie dazu gesagt haben.
Habe ich auch nicht gehört, weil ich mir erst den Film tatsächlich angucken wollte. Und jetzt kann ich mir auch deren Rezension anhören. Aber dann können wir hier unbefangen zumindest über den Film reden. Ja, und jetzt waren wir im Kino und haben den auch mal geguckt, weil hat natürlich auch Interesse, den zu sehen. Auch wenn, so die Kritik oder das Feedback, was man so hört, war eher so gemischter Natur. Ich drück's mal so aus, war jetzt nicht alles super euphorisch.
Ah ja?
Ja, ja. Also.
Okay.
War so ein bisschen durchwachsen.
Mhm.
Aber wir raten ja erstmal Punkte.
Ja.
Möchtest du anfangen?
Ich habe mir für dich, das war tricky, ich habe schon eine Weile hin und her überlegt, aber ich bin am Ende bei 7 Punkten gelandet.
Mhm.
Für dich.
Ich würde bei dir eine 7,5 ansetzen.
Mhm. Okay. Mickey 17.
Mhm.
Von Bong Joon-ho, der das auch geschrieben hat, allerdings basierend auf einer Romanvorlage namens Mickey 7. Da waren es ein paar Mickeys weniger. Aber klar, bei dem Thema haben sie sich halt für einen Film gedacht, da können wir ja noch ein bisschen was mehr erzählen.
Mhm.
Und Robert Pattinson spielt die Hauptrolle von dem titelgebenden Mickey 17.
Ja, finde ich schon ganz witzig, dass der auch selber immer aktiv wird, wenn ihn Filmemacher interessiert oder Regisseure, dass er dann selber irgendwie anklopft und sagt so, ey, wenn du irgendwie was machst in Zukunft, wir können gerne was zusammen machen. Also ich bin Fan von dem Film, oder bei den Russo Brothers war es ja ein Plakat, so ein Artwork, was er so geil findet.
Bei den Softies, ne?
Bei den Softies, Entschuldigung, ja. Nicht bei den Russo Brothers, bei den Softies. Und dann haben die den ja für Good Times angefragt, nachdem er gesagt hat, so, ich würde gerne mit euch was machen. Ich fand das Poster super flashy.
Ja.
Und bei Bong Joon-ho war es so ähnlich. Der hat sich irgendwie da so ein bisschen, hat sich da so ein bisschen gemeldet und hat gesagt, so, ey, wenn du mal wieder was machst, ich bin am Start. So, ich fand Parasite und so super flashig und so. Also bringt sich da mal selber ins Spiel, finde ich schon ganz lustig.
Mhm.
Und hat halt auch ein Standing, weißt du, dass er dann noch genommen
das
wird.
Das hilft halt eben, weil ich glaube,
find, ja.
Bei dem Regisseur hat erstmal wahrscheinlich jeder Bock, mit dem zusammenzuarbeiten.
Klar, ja.
Weil ich glaube, es gibt auch nicht viele Leute, die Parasite doof fanden.
Mhm.
Deswegen, klar, das ist ein beliebter Regisseur und ja, fett für ihn. Dass er hier wirklich, also weil das ist ja schon eine sehr zentrale Rolle, also gibt ja Filme, die eher so in eine Ensemble-Richtung gehen und hier ist es halt einfach sein Film.
Ja, das ist wohl richtig. Er ist das Ensemble.
Ja. Und der Film steigt da ein, dass eben unsere Hauptrolle, Mickey, abgestürzt ist. Wir sind an einem Ort, wo es scheinbar sehr kalt ist. So, er ist einfach durch Schnee gebrochen und liegt jetzt da unten im Eis. Wundert sich noch, dass er das überlebt hat. Wird dann von seinem Freund gefunden. Er ruft dann auch nach ihm. Und seltsamerweise macht der Freund aber gar keine Anstalten, ihn herauszuholen. Und meint so, naja, wir sehen uns ja dann eh morgen früh. So, du wirst ja neu ausgedruckt.
Mhm.
Und dann ist halt schon klar.
Kapieren wir die Prämisse, ja.
Ja. So ein bisschen Edge of Tomorrow-Szenario.
Mhm.
Wobei, naja, nicht ganz, aber er ist ein Expendable, so werden die da genannt. Das sind Personen, die dann ja, einfach dupliziert werden. Also ihr Bewusstsein und ihr Körper wird abgespeichert und deswegen kann der immer wieder reproduziert werden. Also ein bisschen wie in einem Videospiel, wenn er stirbt, geht es halt einfach genau da weiter, wo er aufgehört hat.
Oder halt so auf jeden Fall so ein 3D-Drucker. Also Kalle kennt das wahrscheinlich von den Tabletop-Games und so, dass man da, in dem Fall werden halt Menschen ausgedruckt. Das heißt ja. Auch tatsächlich auch Ausdrucken da von Renia.
Ja, genau. Und parallel wird aber eben das Gedächtnis bis zu dem Punkt wieder eingespeist. Und deswegen kann er sich halt auch immer daran erinnern, also bis er gestorben ist und ist da immer auf dem aktuellen Stand.
Mhm.
Und gemessen daran, dass er jetzt eben Mickey 17 ist, ist klar, so, es hat schon 16 vor ihm gegeben. Und wir sehen dann auch in diversen Passagen, wie es mit diesen 16 anderen so ausgegangen ist, weil der Film springt dann erstmal zurück und erzählt uns, wie Mickey Barnes überhaupt in dieser Situation gelandet ist. Der hat nämlich auf der Erde ein Business aufgemacht, hat sich dafür verschuldet und bei den Leuten, von denen er das Geld bekommen hat, konnte es dann halt nicht zurückbezahlen, weil das Business natürlich pleite gegangen ist und der das eben mit seinem Kumpel Timo, das ist die Figur von Steven Yeun, mit dem hat er das gemacht und ja, dann ist klar, wenn sie jetzt die Kohle nicht an den Start bringen, dann haben sie ein ernsthaftes Problem, also ist der Plan so weit weg wie möglich und das geht dann von der Erde weg, weil es gibt jetzt so ein Unternehmen, was auf einem anderen Planeten sich ansiedeln möchte und dass dieser Trupp wird angeführt von einem recht fragwürdigen Anführer, der halt ganz offensichtlich eine Art Trump-Figur darstellt. Und der und seine Frau, die führen jetzt eine Expedition auf den Planeten Niflheim an. Und da soll jetzt eben dann die Menschheit sehr selektiert, wohlgemerkt eben, also so dieser Prozess da mitfliegen zu können, das ist so ein Selektionsding und Mickey sieht eben die einzige Chance da noch mitzukommen auf dieser Expedition darin, dass er sich halt für einen Posten einschreibt, den sonst halt wirklich niemand haben will und das ist eben dieser Expendable Job, wo klar wird, es werden übelste Sachen an dir getestet, bis du halt drauf gehst und dann wirst du halt wieder ausgedruckt. So, und weil da natürlich sonst niemand Bock drauf hat, bekommt er diesen Posten. Sein Kumpel Timo schleimt sich da anderweitig ein und kommt so auch mit. Und so denkt er, ist er erstmal safe, weil er es jetzt eben von der Erde geschafft hat und jetzt Teil dieser Mission ist. Und dann sind die erstmal, wie lange? 4 Jahre unterwegs?
Mehrere Jahre auf jeden Fall, ja.
Und während dieser Reise muss er schon diverse Tests durchmachen und da eben gehen schon ein paar Mickeys drauf bei der ganzen Aktion, weil die dann auch eben so Strahlung an ihm testen und irgendwelche Viren und dann muss er sich auch eben außerhalb des Raumschiffs aufhalten und so. Also
schon ein Scheißjob.
Ist ein harter Scheißjob und Mickey ist aber sowieso auch ein bisschen von der stumpfen Sorte. Und wir hören auch ihn immer wieder aus dem Off uns erzählen, wie es ihm so geht bei dieser ganzen Aktion. Und unterm Strich ist er aber trotzdem einigermaßen happy mit seiner Entscheidung, weil er dann irgendwann eine Dame in der Besatzung kennenlernt, in der Besatzung namens Nasha. Das ist die Figur von Naomi Ackie und ist fortan dann sein Love Interest. Mhm. Ja, und jetzt irgendwann sind wir dann eben wieder an dem Punkt, wo wir zu Beginn des Films waren, dass er durch dieses Eis gebrochen ist, weil die eben auf dem Planeten angekommen sind und er jetzt da die Gegend untersuchen soll und weil dann natürlich der Expendable geschickt wird, weil er eben dann einfach, wenn er halt irgendwo runterstürzt und stirbt, wird er halt neu gedruckt.
Und voll der Lemming.
Mhm. Ja, und jetzt sind auf diesem Planeten Anwohner oder Wesen, die da leben, die halt ganz relativ typisch für Bong Joon-ho erstmal nicht wie irgendwas aussehen, was wir kennen. Mhm. Und diese außerirdische Lebensform, die Menschen denken natürlich, dass das eine Bedrohung darstellt. Und als er jetzt da durchs Eis gebrochen ist, machen sich halt ganz viele von diesen Viechern auf ihn zu. Und er geht erstmal davon aus, dass er gegessen wird. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch weiter erzählen sollen. Sollen wir dann den eigentlichen Konflikt? Das braucht's nicht, ne?
Nee, aber ja. Also man kann zum Beispiel auch erzählen, dass die Wesen, die da leben, vielleicht doch nicht so bösartig sind, wie sie scheinen. Also hat ja auch so ein bisschen Erinnerung. Du hast ja Okja, hast du hier, glaube ich, schon mal gebracht. Mhm. Soll ja wohl auch ein bisschen so die Thematik wieder aufgreifen in dem Film. Ich weiß nicht, ob du hier so Parallelen gesehen hast zu dem Film. Ich kenne ihn nicht, deswegen.
Naja, also jetzt, ich meine, was so Message angeht, können wir jetzt eh drüber sprechen, was hier so drin ist.
Ja, so ein bisschen so, Mensch greift in die Natur ein, weißt du, und missversteht Dinge. Und dann eskaliert das Ganze, obwohl es nicht eskalieren müsste und so, ist ja schon so ein bisschen so eine Öko-Botschaft mit drin, würde ich sagen, oder? Kann man drin sehen.
Ja, aber das kann ja auch irgendwie sinnbildlich für halt Kolonialismus oder sonst was sein. Also ich meine, diese, das ist ja schon auch eben eine recht typische Art. Also hat es ja in der Menschheitsgeschichte einfach schon oft gegeben, dieses, wir fahren irgendwo hin und übernehmen den Laden, egal wer da schon lebt.
Ja.
Und wir entscheiden, ob die da weiterleben dürfen oder nicht. Und ich meine, also so haben es halt die Briten mit allem gemacht, wo sie einmarschiert sind, und so wurde Amerika erobert. Ne? Also ist ja genau das Ding, halt so diese klassische Eroberung und ein Fick geben.
Und hier geht es auch weiter, das, was außerhalb, da schon ist. Außerhalb der Erde.
Ja. Ja, aber eben, das Ganze ist halt schon durch Mark Ruffalos Figur, also weil Mark Ruffalo und Toni Collette, die führen eben diesen Laden an, und das ist halt schon ganz offensichtlich so ein bisschen eine Trump-Satire.
Ja, die haben ja auch rote Mützen auf, also spätestens da.
Ja.
Da weiß das auch ein Blinder und Tauber, auf was hier angespielt wird.
Wo ich mich dann aber halt gefragt habe, was soll das? Also jetzt in so einer, wir sind halt in der Trump-Ära, und so jetzt eine Satire da drauf, finde ich irgendwie mörderspät.
Mhm.
Und ich weiß auch nicht so richtig, was er damit will. Also was siehst du in dem Film?
Naja, es ist schon irgendwie, also der Charakter ist ja schon komplett überzogen und satirisch gemeint. Also insofern ist das schon eine Farce auf Donald Trump und Co. Und,
Aber genau.
Aber ich meine, in der Hinsicht erzählt er nichts Neues, weil Mark Ruffalo spielt ihn halt komplett drüber und halt so wie eine Comicfigur. Und dass Trump selber wie eine Comicfigur agiert, ich meine, das wissen wir mittlerweile auch.
Ja.
Insofern, ja.
Aber eben über den,
wirklich allzu viel Neues mit.
Über den Comic Relief hinaus, was, also warum ist diese Figur so angelegt?
Weiß nicht, finde ich auch relativ überflüssig, die Figur, und am nervigsten auf jeden Fall von allen anderen. Also, weil Mickey selbst ist ja schon ein relativ einfaches Gemüt, drücken wir es mal so aus, aber du hast ja trotzdem Sympathien für ihn. So. Also, er ist ja so der Sympathieträger in dem Film, so, weißt, weil er will ja nichts Böses eigentlich, sondern verliebt sich und so und macht eigentlich das, was man eben nicht steuern kann. Ist ja sehr emotional gesteuert, und dann hast du natürlich mit Mark Ruffalo so einen offensichtlichen Antagonisten und seine Frau noch mehr Antagonistin, weil die ja von vornherein kein Hehl draus macht, dass sie alles ausbeutet und aus allem Geld machen will. Und fand ich ein bisschen drüber. Also mir hätte diese kleine Story, weißt du, diese Liebesgeschichte und mit dem Klon dann irgendwie natürlich die Probleme, die das mitbringt, hätte mir vollkommen gereicht, als jetzt da dieses Riesenfass aufzumachen, um ehrlich zu sein. Hätte ich jetzt nicht gebraucht.
Ja. Ja, also ich war eh so ein bisschen lost bei dem Film.
Okay.
Weil ich irgendwie nicht wirklich weiß, was er uns da erzählen möchte. Beziehungsweise das, was ich sehe, ist halt alles irgendwie so 2000 late. Weißt du, das, ich finde das irgendwie alles wahnsinnig überholt.
Mhm.
Und denk mir halt, das, also wäre irgendwie spannend, mal das Buch dann doch zu lesen, ne, um das irgendwie zu vergleichen, ob ich hier irgendwas verpasst habe, weil ich kann nicht so richtig erkennen, was der mir hier erzählen möchte.
Ja. Aber du bist ja, also du bist ja ein Sci-Fi-Fan und so. Also fandst du nicht diese Klongeschichte, beziehungsweise ihn so als Versuchskaninchen immer in lebensgefährliche Situationen zu schicken und dann einfach neu auszudrucken, wenn es halt schief läuft, oder zu gucken, wie weit man gehen kann?
Ja, doch.
Fandst du die Prämisse nicht letztendlich interessant?
Das fand ich interessant und stellenweise natürlich auch recht witzig.
Ja.
Aber ich habe mich dann doch halt immer wieder gefragt, wofür das Ganze?
Aber es hat auch so ein bisschen so eine Tragikomik, finde ich so.
Ja,
also
natürlich,
witzig, das
klar.
Ist, du leidest ja schon mit ihm und denkst so, oh, die arme Hund und so, die arme Sau und so. Du bist ja dann schon empathisch irgendwie mit Robert Pattinson.
Ja, also er ist halt schon auch so blöd, dass die Empathie da für meinen Geschmack überstrapaziert wird.
Aber die nutzen das halt auch aus, dass er so doof ist.
Ja, aber das meine ich. Also, dass er da halt null leid. Dazu lernt, so, das ist ein bisschen
okay.
Damit eben gehen sie mal bei mir ein bisschen weit mit, dass ich da noch große Empathie empfinden soll.
Okay.
Also ich habe jetzt nicht wahnsinnig mit ihm mitgefiebert und fand das alles irgendwie zwar natürlich wieder sehr cool gemacht und sieht alles toll aus und so weiter.
Mhm.
Aber ich kann, also ich finde den halt für, gerade für Bong Joon-ho Verhältnisse wahnsinnig flach.
Mhm.
Und eben, weiß nicht so richtig, was da die Message ist. Und eben für nur so einen Sci-Fi-Film, der stellenweise lustig sein soll, ist er zu lang und ist dann auch nicht lustig genug eben. Finde ich.
Kann ich
nachvollziehen. Weil jetzt nimm mal sowas wie Edge of Tomorrow, das schockt doch tausendmal mehr. Aber gut, da wollen sie natürlich auch irgendwo hin mit diesem ständig sterben. Hier ist das so ein bisschen, also klar, weißt du, du erkennst natürlich eben so ein paar Sinnbilder für auch unsere Gesellschaft und so, wie ich eben schon meinte, dieses, wir marschieren irgendwo ein und geben Fick auf alles, was da ist und machen alles platt und übernehmen den Laden und so. Ey, schön und gut, aber es führt halt zu nichts. Irgendwie.
Ja, sehe ich auch so. Ich meine, es, er kommt natürlich mit ein paar Vorschusslorbeeren daher, hier Bong Joon-ho, weil er hat ja Sachen wie Mother und Memories of Murder gedreht. Aber ich finde halt nicht alles so mega geil von ihm. Also ich finde auch bei Memories of Murder hatte ich ein bisschen was auszusetzen und so, weißt du, dass der so albern wurde und so. Und ja, so er muss sich, für mich muss er sich noch ein bisschen beweisen, um jetzt diesen meisterhaften Status hinzukriegen. Ich glaube, Parasite hat ihm da schon sehr viel Credit gegeben, so weißt du, und haben alle.
Na, also ich war ja bei Snowpiercer schon harter Fan von ihm.
Ja, stimmt.
Weil das war, das ist für mich eben so ein Sci-Fi-Ding, das ist gesellschaftskritisch. Weißt du? Da hast du, das ist alles eine Parabel für unsere Gesellschaft und da, so, das erkenne ich da drin.
Ja.
Und der, das, da gibt es ja dann auch am Ende eben so eine Art Auflösung, wo man halt die, die Message da drin erkennt. Und das habe ich hier irgendwie verpasst.
Ja, da war ich auch nicht so ein Mega-Fan von Snowpiercer. Also den fand ich schon in Ordnung, aber hatte da auch eine Menge auszusetzen. So, ich fand da auch so ein paar Rollen da total überzogen und so. Der war cool, aber für mich jetzt auch nicht so der ganz große Wurf. Den fand es ja besser als ich.
Mhm.
Insofern war ich jetzt nicht hier mega krass hyped oder hab den jetzt so sehnsüchtig erwartet. Ich habe den Trailer gesehen und fand es irgendwie ganz cool. Aber der macht dann doch, also der macht dann ein größeres Fass auf, als letztendlich der Film dann delivered und insofern war ich auch eher verhalten begeistert und fand zwar vieles, was ich hier gesehen habe, okay und fand ihn recht unterhaltsam und kurzweilig, aber so richtig tief geht er nicht und ich habe mich auch gefragt, so was ist jetzt hier der Überbau, was ist jetzt hier die eigentliche Story oder was will er dir erzählen jetzt, so weißt du, also ging mir ähnlich.
Okay.
Ja.
Ja, das war's. Ne?
Und das, wogegen sich Mark Ruffalo ja gestreut hat, scheint er jetzt mit offenen Armen zu empfangen, weil ich meine, wir hatten ja...
Hat funktioniert. Ne?
Genau. Ich meine, das hat funktioniert einmal mit Emma Stone und Lanthimos.
Mhm.
Und jetzt drückt er halt nochmal aufs Gas so. Und das wiederum hier in dem Film fand ich es nicht passend und fand ihn auch nicht geil, sondern hier fand ich ihn drüber im Gegensatz zum anderen Beispiel.
Ja, klar war der drüber, aber ich fand, das hat in die Tonalität des Films gepasst. Finde ja. Nicht, dass das rausgestochen ist oder so, sondern das, was er und Toni Collette da gemacht haben, das hat für mich schon gepasst. Aber ja, ich fand es auch nur
unterm Strich ist es ja schon eine Komödie, lustig, oder?
Also, ja, wahrscheinlich. Ja, eben. Aber deswegen, als Sci-Fi-Komödie ist es dann halt beim besten Willen nicht lustig genug.
Nee, dafür ist er nicht lustig genug. Das hat noch kein Spaceballs, ja.
Hast du gesehen, was er als nächstes macht?
Nee.
Einen animierten Film.
Okay.
Mit Werner Herzog.
Ach, das ist ja eine wilde
also,
Kombo.
Als Sprecher dann offensichtlich.
Mhm.
Also nicht hinter der Kamera. Ja. Aber das kann noch dauern. Das ist erst eine Entwicklung.
Ja, offensichtlich lässt sich auch ein bisschen Zeit bei seinen Filmen, weil Parasite ist ja auch schon 2019, sechs Jahre her.
Ja.
Sei ihm gegönnt. Aber gut, ist jetzt nicht der Typ, der so drei Filme im Jahr rausboxt fürs Kino, sondern offensichtlich.
Naja, und also auch der war ja wieder weit entfernt von günstig, ne? Hat 118 Millionen gekostet.
Ja, die sieht man aber, finde ich. Also so die Welt, die er da aufmacht und so, die ist schon geil. Also alles, was so Art Direction angeht und so und so das Interieur des Raumschiffs und alles, wie das letztendlich das Fass aufgemacht wird, das funktioniert gut.
Ja, meinte ich ja. Sieht alles super aus.
Ja, ja, ist letztendlich nur die Story, die ein bisschen hinterherhinkt.
Mhm. Ja, und ist bisher halt auch noch nicht der Erfolg, den sie sich wahrscheinlich erhofft haben, weil der läuft ja schon eine ganze Weile.
Mhm.
Steht aktuell bei 127 Millionen. Das ist nicht gut.
Nee. Das wird wohl nicht so die mega
Plus. Komisch, ne?
Ja, seltsam. Ja. Hast du noch was?
Nee.
Nee, ich auch nicht. Also können wir an der Stelle eigentlich abhaken. So ein bisschen underwhelmed auf jeden Fall. Beide Banausen offensichtlich.
Klingt so, ja.
Dann,
und ich fand ihn nicht so kurzweilig. Weil du meintest, fandst ihn recht kurzweilig.
Okay.
Dann haben wir 2 Stunden 17, die merkt man schon.
Ja, an manchen Stellen schon. Man hätte ihn strafen können, aber ich bin hier relativ gut durchgekommen. Also so von der Warte fand ich den aus meiner Perspektive schon recht kurzweilig, aber auch nicht besonders nahrhaft, drücken wir es mal so aus.
Ja. Na, sehe ich sehr ähnlich. Bin mal gespannt, ob das mit den Punkten korreliert.
Ja.
Ja, die sind ja insgesamt jetzt auch nicht so berauschend. Ach, der siehst du, der ist sogar nochmal gesunken jetzt, seit ich das rausgeschrieben habe. Auf IMDb sind es nämlich 6,9 jetzt. Mhm. Bei mir waren es noch 7,0. Metascore ist bei 72 und Letterboxd 3,7. Stimmt das noch?
Ja, das stimmt noch.
Okay.
Habe ich mir auch notiert.
Na dann, bei mir sind es nur 6 Punkte.
6 Punkte nur von dir?
Ja.
Oha. Ich dachte dann doch, dass der Sci-Fi-Fan hier vielleicht ein bisschen...
Nee, ich finde, den kann man schon machen, aber ist halt nicht wirklich gut.
Ich wäre tatsächlich auch fast bei einer 6,5 gewesen, aber habe mich dann doch für die 7 entschieden. Der altersmilde Guess und dann doch die optimistische Variante. Insofern liegst du richtig.
Mhm.
Also irgendwie mit Ach und Krach gerade mal so noch eine 7.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Hab auch mit der 6,5 geliebäugelt, aber dachte dann irgendwie so, ne.
Ja, du dann eher nach unten und ich dann eher nach oben.
Ja.
Und deswegen sind wir hier einen ganzen Punkt auseinander, aber ich glaube, unsere Meinungen sind gar nicht so weit auseinander.
Nee, eben, klingt sehr ähnlich.
Eben.
Okay.
Gut. Hast du was Erfreulicheres dabei?
Das werden wir sehen.
Werden wir sehen, okay.
Also ich bin zumindest mal mit guten Ambitionen da rangegangen, weil nachdem wir ja in letzter Zeit sowas wie Act of Killing und finde ich schon wieder ein paar Sachen hatten, die ein bisschen schwerer waren, war ich wie immer auf der Suche nach leichter Unterhaltung, die hoffentlich auch ein bisschen lustig ist. Und da lande ich ja ganz gerne mal dann irgendwie bei so Action-Comedies oder eben auch bei so Horror-Comedies.
Mhm.
Und dieses hier ist letzteres, aber in Serienform, umfasst 8 Episoden, jeweils eine halbe Stunde, ist von Amazon und Blumhouse und heißt The Bondsman. Eine Horror-Comedy-Serie.
Cool.
Mhm. Hast du davon mitbekommen?
Habe ich mitbekommen, ja, aufgrund des Hauptdarstellers, den ich ja, den ich ja mag und ich habe von der Vorlage tatsächlich auch schon mal gehört.
Die Vorlage?
Ja. Das war doch, basierte das nicht auch auf dem Comic?
Nee.
Nee?
Warte, ich bin mir nicht. Nee.
Weil mir war so, als gäbe es von der Serie schon mal irgendwie so eine Comic-Vorlage irgendwie früher. Und von der glaubte ich zu wissen, dass ich davon schon mal gehört habe.
Okay, jetzt warte mal, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Lass mich das mal doppelt checken. Nicht, mach das dass mal. Ich hier irgendeinen Scheiß erzähle.
Kann auch sein, dass ich Scheiß erzähle, also check das gerne gegen.
Ja, warte mal. Ja, also ich finde, inhaltlich würde sie es schon anbieten, aber nee.
Da gab es keine Vorlage von.
Zumindest nicht in den Writing Credits, weil sonst müsste das ja dabei stehen.
Eigentlich ja.
Ja.
Okay.
Nee, aber Creator des Ganzen ist Granger David. Das ist aber auch wieder so abgefahren. Der Typ hat 5 Kurzfilme, den letzten 2015 gemacht.
Mhm.
Und das war's.
Seitdem nichts?
Nö.
Ist ja seltsam.
Ja. Der aber scheint dann halt irgendwie einen guten Draht oder scheinbar mit dem Stoff angekommen zu sein, weil der Showrunner ist dann wiederum doch recht groß, weil der war bei der Marvel Daredevil Serie Showrunner und dann jetzt zuletzt auch bei Carnival Row und hat jetzt eben The Bondsman gemacht. Ja, 4 Regisseure, 4 AutorInnen haben das Ganze gemacht und du hast schon gesagt, Kevin Bacon ist hier in der Hauptrolle und spielt einen Kopfgeldjäger.
Mhm.
Harp Halloran, schon auch irgendwie ein ganz geiler Rollenname, der ist Kopfgeldjäger und wir sind so ein bisschen in der ländlichen Gegend, Südstaaten, USA und ist alles ein bisschen karg gehalten und er ist jetzt eben auf der Ferse von einem so einen Typ, hat den in so ein Motel verfolgt, findet den da nicht und steht auf dem Parkplatz rum und plötzlich ist dann hinter ihm ein Typ und es kommt zu einer Diskussion und das ganze Ding endet darin, dass der umgebracht wird. Kriegt die Kehle aufgeschlitzt, kommt wieder zu sich und steckt in der Wand von diesem Hotelzimmer. So, das heißt, die Leute, die ihn umgebracht haben, haben ihn anschließend irgendwie da in der Wand verbunkert.
Auch nicht schlecht.
Dann kommt er wieder zu sich, hat diesen aufgeschnittenen Hals Und als er dann da so dran rumfummelt, verheilt das ganz schnell. Und irgendwie ist er jetzt halt wieder auferstanden. Mhm. Ja.
Praise the Lord.
Er denkt natürlich erstmal, dass er halt einfach, also dass die halt einen schlechten Job gemacht haben beim Umbringen und dass er das Ding einfach überlebt hat. Aber es festigt sich dann natürlich der Gedanke, dass er gestorben ist und jetzt wieder zurückgekommen ist. Erst recht, nachdem dann bei ihm jemand auf dem Plan steht und ihm erklärt, dass er in die Hölle wanderte und der Teufel ihn jetzt aber zurückgeschickt hat, um Dämonen zu jagen. Weil es immer wieder Dämonen gibt, die aus der Hölle ausbrechen. Mhm. Sie meinte, man muss sich das so ein bisschen wie so ein Gefängnisausbruch vorstellen. Und sein Job ist es jetzt, die ausgebrochenen Dämonen umzubringen. So, und dann kriegt er per Fax seine Aufträge und muss jetzt über diese 8 Episoden immer wieder so den einen oder anderen Dämonen platt machen. Das ist die Handlung der Serie und dabei wird er natürlich unterstützt von
Konstantin, hoffentlich.
Was? Nein, von seiner Mutter.
Ach so.
Kitty Halloran, die von Beth Grant gespielt wird. Das ist wahrscheinlich jetzt auch kein Name, den alle präsent haben, aber
auf Alter, jeden Fall hat man die schon mal gesehen.
Ja. Die hat 249 Credits. Hm. Die kennst du aus sämtlichen Sachen und es ist halt schon krass. Also hier, ich fand sie hier echt nicht gut, ne, schauspielerisch.
Ach echt?
Aber das hält sie ja nicht davon ab, viel zu drehen.
Also ist gerade wenn so Hillbilly-Familien gezeigt werden, ja, ist sie ja, schon klar. Öfter mal zu sehen, so irgendwo so eine Rednecks, ist sie öfter mal die Großmutter.
Ja, und hier ist sie eben die Mutter von Kevin Bacons Figur und natürlich hat er auch eine Ex-Frau und einen Sohn und am Anfang versucht er natürlich, das Ding möglichst unauffällig zu spielen und niemandem zu erzählen, dass er jetzt irgendwie wieder auferstanden ist, um einen Job für den Teufel zu erledigen. Mhm. Und ja, dass es dabei nicht bleiben wird, kann man sich ja vorstellen. Und sowieso ist jetzt die Prämisse auch nicht wahnsinnig neu. So auf IMDb stand auch, dass die Prämisse auch sehr ähnlich ist wie eine Fox-Serie, die es Ende der 90er gab, namens Brimstone. So. Mhm. Weil es da nämlich um zwei Detectives geht, die auch aus der Hölle wieder auferstehen und dann ja, im Prinzip das Gleiche machen hier.
Mhm. Ja gut, dieses RIPD ist ja auch so ein bisschen, also gut, die sind jetzt nicht tot, glaube ich.
Aber ja, aber stimmt, auch es Jagd ist auf auch Dämonen genau und so, und das Ding. Ja, ja, eben. Also es,
wenn du Man in Black noch mit reinnimmst und so, da gibt es schon einige, ja, die man da so vielleicht vergleichen könnte.
Ja, ja. Und natürlich gibt es jetzt hier noch so ein bisschen größeren Überbau, was diese entflohenen Dämonen angeht. So, die haben natürlich einen Plan und so, dass dann noch ein bisschen mehr Druck drauf ist. Aber das ist im Grunde auch alles ziemlich egal. Ne? Also weil natürlich geht es hier, habe ich mir das primär angeguckt, weil ich halt irgendwie innovative Wege sehen wollte, wie sie irgendwelche Dämonen umbringen.
Hast du das bekommen?
Ja, aber es passiert halt schon auch echt viel drumrum, was man nicht wirklich braucht. Hm. So, und Kevin Bacon ist schon mal mindestens solide, weil mir geht's ja genauso, ich gucke ihn eigentlich schon echt immer gerne, gucke ihn mir gerne an und er macht hier sein Ding, das ist auf gar keinen Fall der große Wurf und er ist auf jeden Fall auch mit Abstand der spannendste hier im Cast. Die hätten das drumherum, finde ich, schon auch noch ein bisschen, jetzt nicht unbedingt, es hätte nicht unbedingt prominenter sein müssen, aber sie hätten es zumindest mal ein bisschen besser aufstellen können, weil hier sind schon dann ein paar Leute dabei, die schauspielerisch an ihre Grenzen kommen, würde ich sagen. Es gibt einen so einen Typ, der in eine Antagonistenrichtung geht, Lucky Callahan, wird von Damon Harriman gespielt. Den kennst du auf jeden Fall auch aus diversen Sachen. Das ist eine Fresse, den hast du garantiert schon gesehen.
Ja,
aus The Nightingale, ne? Mhm. Ja. Und der ist jetzt halt so der neue Typ von der Ex-Frau, ne? Und deswegen auch so ein bisschen Antagonist. Aber ja, im Grunde geht's halt in jeder Episode um einen anderen Dämon, den sie fangen müssen. Mhm. Und natürlich dann eben auch so ein bisschen um gibt's für ihn überhaupt noch einen Ausweg oder wie ist das so, wenn er jetzt alle Dämonen, die ihm aufgetragen wurden, gefangen hat oder platt gemacht hat, so ist er, wandert er dann straight zurück in die Hölle und so die Frage wird natürlich auch noch aufgemacht. Ja, also alles jetzt nicht groß neu und natürlich ist hier das meiste, was man so an Gewalt sieht, ist natürlich CGI.
Wie ist die?
Von durchschnittlich bis gut. Ist jetzt, also nichts davon ist jetzt wahnsinnig so nach unten rausgebrochen, dass gesagt hat, das kannst du so nicht bringen. Aber eben ist ja auch, also Amazon ist dahinter, ne? Und Blumhouse, die haben auf jeden Fall auch schon mal den einen oder anderen Horrorfilm rausgebracht. Deswegen der Teil, der geht irgendwie. Aber es ist halt so das Drumherum, was die Serie jetzt echt nicht speziell macht. So, das hat man auf jeden Fall alles schon mal gesehen und auf jeden Fall auch alles schon mal weitaus aufregender und geiler. Mhm. Aber ich denke mir so, krasse Fans des Genres, die haben hier wahrscheinlich einen ganz netten Zeitvertreib, weil das mit dieser halbstündigen Episodenlänge auch eben eine gewisse Kurzweiligkeit mit sich bringt, ne? Dieses Südstaaten-Szenario, eben, also meinst ja gerade Hillbillies und so, das passt hier auf jeden Fall auch wieder rein, also weil auch wenn die Kopfgeldjäger sind, das ist schon eine ziemliche Hillbilly-Arie hier. Mhm. Ja, und kann man machen. Ist halt nicht geil.
Kann man machen, ist aber nicht geil.
Ja.
Ja, super.
Nee, wirklich. Also würde ich echt nur sehr harten Fans empfehlen.
Ja, ich mag Kevin Bacon irgendwie. Der ist mir irgendwie sympathisch und guckt ihm gerne zu. Aber da fand ich seine Boston-Serie schon um einiges besser auf jeden Fall. City on a Hill, die ich hier neulich hatte.
Ach ja. Mhm.
Das war ja so die letzte Hauptrolle, wo ich ihn in einer Serie gesehen habe. Und hier wusste ich nicht so richtig, was mich erwartet. Aber ich wusste, dass es auf jeden Fall kein Ash vs. Evil Dead wahrscheinlich sein wird. Insofern.
Nee, aber ist ähnlich groß, würde ich jetzt mal sagen. So vom Setup her. Ne? Du hast so 3-4 Hauptrollen und der Rest ist Staffage. Ja.
Finde es ja auch ganz sympathisch, dass der, habe ich neulich mal mitgekriegt, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt keine großen Investitionen macht und dass der überhaupt nicht sein Geld verprasst, sondern der lebt ganz zurückgezogen mit seiner Kyra da auf der Farm.
Kevin Bacon?
Ja, Kevin Bacon. Okay. Und ich glaube, das Teuerste, wofür er jemals Geld ausgegeben hat, war irgendeine Gitarre von irgendeinem Rockstar, wo er irgendwie 20.000 oder so für hingelegt hat, weißt du so,
ja.
Weil er die halt unbedingt haben wollte. Ansonsten, der hat kein fancy Auto, der hat kein fancy Haus, okay. So, weißt du, der investiert nicht groß Geld. Also der ist diesem Fonzie-Scheme von diesem Bernie Madoff oder wie die hieß,
ja.
Ist er, glaube ich, auf den Leim gegangen damals. Also da hat er auch Geld investiert. Das war groß in der Presse, aber ansonsten ist das so ein ganz bodenständiger Typ, Alter, der irgendwie überhaupt keine fancy Sachen besitzt und so. Und
okay.
Diese Gitarre ist halt das Teuerste, was er jemals irgendwie für sich ausgegeben hat. Finde ich schon auch krass.
Ja, also seine Figur hier hatte auch mal ansatzweise eine Musikkarriere und natürlich seine Frau ist auch, oder Ex-Frau ist auch Country-Sängerin und der Sohn will halt auch in die Fußstapfen und so und dann wird natürlich auch irgendwann gemeinsam gesungen und Gitarre gespielt und so. Also das ist hier halt auch mit drin. So seine Liebe zu dieser Musik, das steckt hier schon auch mit drin.
Okay.
Macht's aber nicht wirklich geiler.
Ja, also, klingt so.
Ja, natürlich hätte ich das schöner gefunden, wenn das hier halt einfach die ganze Zeit ein Gemetzel ist.
Mhm.
Ja, aber das, was an Action zum Einsatz kommt, das kann man schon mal.
Bist schon irgendwie durchgekommen?
Ja, ja.
Na gut, okay.
Das auf jeden Fall. So, mehr kann ich auch nicht erzählen zu The Bondsman. Nein. Außer Punkte.
Mhm.
7,2 auf IMDb, Metascore ist bei 57 und auf Letterboxd ist sie nicht. Weil, ja, vielleicht geht das hier noch weiter.
Vielleicht, ja. Guckst du die denn weiter?
Das überlege ich mir dann, wenn es soweit ist, ey.
Und überlegst dir dann.
Ja, ja. Das hängt ja auch schon mal stark davon ab, was es dann parallel noch an anderen Dingen gibt.
Ich sag 5,5.
Das ist goldrichtig.
Okay.
Sehr schön.
Meine Nullerrunde. So, dann bleiben wir doch im Horrorgenre, nehmen aber den Humor da einfach mal komplett raus.
Natürlich.
Weil so lustig ist unser nächster Film nicht.
Wer weiß.
Aber wir grüßen unsere Karteileiche aus dem Lostopf, Alexei. Tatsächlich unser Supporter aus Jahr 1, ja, das ist schon seit Jahr 1 an unserer Seite. Insofern, Grüße gehen raus an Alex. Der hat mal sich einen Auftragsfilm gegönnt.
Mhm.
Und das ist The Hills Have Eyes, Hügel der blutigen Augen. wohlgemerkt das Remake aus dem Jahr 2006.
Ja.
Und den haben wir jetzt für dich gesichtet und werden ihn jetzt rezensieren und raten Feuerpunkte.
Mhm.
Und ich habe richtig Erinnerung, dass du ihn noch nie gesehen hast.
Das hast du recht in Erinnerung, ja. Ich wollte bei dir nämlich auch fragen, weil ich habe mir hier ein paar verschiedene Punkte für dich aufgeschrieben, je nach Szenario.
Ein paar gleich.
Ja.
Welche Uhrzeit nehmen wir auf? Wie ist die Laune von Guess?
Genau. Mhm. Nee, weil da kommen schon ein paar Faktoren zusammen, finde ich.
Was möchtest du wissen?
Na, weil wir haben jetzt hiervon auch beide den Director's Cut gesehen, ne? Also die unrated Fassung. Was, glaube ich, bei dem schon wichtig ist, bei dem Film?
Ja, haben wir. Mhm.
So, und dann kanntest du den schon?
Ja, ich kannte
den. Ah, okay. Und aber noch nicht die Unrated-Fassung?
Also, doch.
Ach, auch schon?
Ja, ja.
Ah, okay. Dann 7,5.
Okay.
Unter diesen Umständen sage ich 7,5 für dich.
Ich sag bei dir...
Das ist ein ganz einfaches Rechenmodell hier.
Ist bei dir eine diplomatische Antwort, aber ich sage, das ist nicht der Horror, der dich hinterm Ofen hervorlockt. Und deswegen sage ich, ne, ist wahrscheinlich der, wo du sagst, war ganz lustig. Einer von denen. Eine 5.
Mhm.
Kann mich natürlich damit komplett in die Nässe setzen, aber wir werden sehen.
Naja, also das ist auch, glaube ich, super schwierig, weil ich bilde mir ein, dass diese Sorte Film hatte ich hier schon wahrscheinlich mit sogar ansatzweise 10 Punkte bis 0. Ne? Also das ist auf jeden Fall so die Sorte
Welche
Film.
Welche hat denn 10 Punkte gekriegt von dir aus dieser Schublade?
Naja, also wenn man jetzt so Filme wie Halloween damit reinnehmen möchte.
Nee, Alter.
Das geht in eine andere Richtung, das ist mir schon klar. Aber als Genre-Überbau...
Ach so, ja gut, wahrscheinlich in der Horrorabteilung in der Videothek. Wenn du es so allgemein nimmst, ja, aber das sind schon auf jeden Fall, also das ist schon. Aber gut.
Naja, aber das wäre halt ein Film, der von mir ansatzweise 10 Punkte oder 9 Punkte oder sowas
bekommt. Ja, gut, wenn du Horrorfilm allgemein nimmst, und klar, hast du Rosemaries Baby, hast du, glaube ich, auch 10 Punkte gegeben.
Ja, ja, so. Okay, ja. aber mir ging es jetzt schon auch um so ein bisschen so, was so in die Slasher-Richtung geht halt, ne? Mhm. Also, dass es ja schon auch eben um Blut geht und so. Und ich finde, wenn du halt jetzt nur so Psycho-Horror und sowas nimmst, ist nochmal ein bisschen ein anderes Ding.
Ja.
Ich wollte damit auch nur sagen, ich stelle mir sehr schwer vor, hier bei mir Punkte zu raten, weil das eben ein Genre ist, wo alles drin ist.
Ist es auf jeden Fall. Ja. Also es ist nicht ganz unwichtig, wer den gemacht hat, weil Alexander...
Darüber hättest du halt auf jeden Fall schon mal einen Tipp haben können. Hm? Na, über den Regisseur hättest du schon drauf kommen können, dass das nicht so meins ist.
Eben, der kam ja nicht so gut bei dir weg, weil Alexandre Aja oder allgemein so diese French Terror Welle, weil das der Regisseur von High Tension zum Beispiel, der hat, das ist sein erster Film, den er in den USA gemacht hat mit amerikanischen Besetzungen, weil der hat danach ja noch Piranha 3D und Crawl und so gedreht.
Mhm.
Aber zu der damaligen Zeitpunkt war das nach seinen französischen Schockern, war das wieder der erste, den er in den Staaten gedreht hat.
Macht jetzt Crawl 2, ne?
Ach, Crawl 2 kommt raus. Hast du den mal gesehen, den ersten Crawl? Nee. Den fand ich ja ganz gut.
Ah ja?
Ja, ja, den habe ich ja hier
auch mal. Ja, du fandst ja High Tension auch ganz gut.
High Tension fand ich auch ganz gut, aber so mit Abstrichen.
Aha.
Aber wie wir wissen, bin ich trotzdem Freund von der French Terror Welle und alles, was da so dranhängt. Und da, also gerade so Inside bin ich ein großer Fan und Martyr sowieso.
Mhm.
Und das waren ja alles so Filme, wo du gesagt hast, ja, war okay. So, ich denke, Alter, was für ein okay. Immer so ein bisschen... eher so nicht so euphorisch dabei, drücken wir es mal so aus.
Mhm.
Ja. Erinnerst du dich, dass ich das Original von Wes Craven hier schon rezensiert habe, nämlich diesen Klassiker von 1977?
Mhm.
Weil den wiederum habe ich zum ersten Mal gesichtet im Rahmen dieses Podcasts und habe ihn hier rezensiert.
Ja, siehst du?
Das hast du nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, weil ich habe mir das, als ich mir überlegt habe, wie viele Punkte ich da für dich sehe, bin ich davon ausgegangen, dass das wieder mal die Sorte Film ist, wo du das Original wahrscheinlich sehr liebst und das Sequel dann nicht so gut wegkommt. Nicht so gut, wie das Original wegkommt. Ist das hier auch so?
Nee, hier bist du genau umgekehrt unterwegs. Ach. Das ist eben, also
wirklich?
Okay. A, habe ich das Remake vor dem Original gesehen. Ich habe ja, wie gesagt, das Original habe ich ja hier im Rahmen dieses Podcasts zum ersten Mal gesehen.
Okay.
Und zweitens ist das für mich ein Brett gewesen, als ich den gesehen habe. Absolutes Brett.
Das Remake?
Der hier, den wir jetzt gesehen haben, The Hills Have Eyes.
Wirklich?
Remake. Ohne Frage. Weil ich erzähle dir auch warum und was ich so an Horrorfilmen mag.
Okay, aber das ist ja spannend. Das heißt, du hast erst den gesehen, auch in dieser Unrated-Fassung.
Ja.
Dann hast du das Original gesehen und jetzt hast du den nochmal gesehen.
Genau.
Okay, cool.
Genau, das ist die Reihenfolge und für mich ist das eins, ich habe sie bestimmt schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber für mich ist das, was so Horrorfilme angeht, ist das für mich eins der positiven Beispiele, dieses Jahrhunderts, was so Filme angeht, die ich halt überkrass finde in diesem Genre. Weil ich habe ja gesagt, dass du dich durch viele Filme durchforsten musst, bis du letztendlich mal auf eine Perle stößt.
Ja.
Und den hier fand ich richtig fett.
Okay.
Und jetzt im Nachhinein betrachtet, auch im direkten Vergleich zu dem Original, wo ich teilweise meine Meinung revidieren müsste, was Remake angeht, und wo ich teilweise auch gesagt habe, so, ja, okay, Hitcher ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich habe ja erst Hitcher gesehen, das Remake, und fand, das war ja ein richtig geiler Film.
Ach so.
Nachdem ich jetzt das Original kenne, den ich ja auch irgendwann mal gesehen habe, aber gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, das war wie eine Erstsichtung, muss ich halt, kann ich das Remake halt nicht mehr so krass feiern, ist immer noch ein geiler Film, aber natürlich ist das Original das Brett so, weißt du, ist das Maß aller Dinge. Hier ist es eins der Beispiele, wo ich sage, das Remake ist besser als das Original, Alter.
Okay.
Und die Meinung besteht noch, auch jetzt nach Sichtung von dem Remake.
Das ist ja interessant, zumal eben hier ja der Macher des Originals auf Produktionsebene mit drin steckt.
Stimmt, ja.
Das finde ich interessant, weil Wes Craven, von dem halt das ursprüngliche Ding stammt, aus den 70ern war der, ne?
Ja, genau.
Ja.
77.
77, so. Mhm. Der hat hier mitproduziert.
Mhm. Das stimmt.
Naja, und eben, also ich finde halt, wenn Greg Nicotero im Make-up-Department mitmacht, ist das schon auch immer eine gute Voraussetzung, ne?
Auf alle Fälle.
Hat hier auch ein kleines Cameo.
Ja, es hat eine Zeit, wo noch nicht allzu viel mit CGI gemacht wird, sondern hat viel mit Prosthetics und Maske und da spritzt halt das Blut wirklich so den Schauspielern ins Gesicht und das ist halt nicht aus dem Computer, das weiß ich halt auch zu schätzen so. Und der ist halt nicht zimperlich und das wusste ich bei dem Film halt immer zu schätzen so, aber ich würde mal erstmal die Story umreißen, die ist halt nicht weltbewegend, aber die kriegt man schnell erzählt. Also eine Familie ist hier im Campingwagen unterwegs, da ist auch die Tochter mit bei, mit ihrem Mann und dem also praktisch so der Schwiegersohn der Family und so das Baby, die wollen alle zusammen nach San Diego. Und wie viel sind das? Sieben Leute mit den Kindern und so? Irgendwie sowas.
Was? Ach so, ja, kommt hin. Mit Kind?
Mit sieben, Baby?
Oder?
Ja.
Zwei Eltern, drei Kinder, ein Partner und ein Kind von
richtig.
Den beiden. Ja.
War jetzt nur geraten, aber mit den sieben haut wahrscheinlich einigermaßen.
Ja, kommt hin.
Jetzt nehmen den kleinen Umweg durch die Wüste, um sich die Wüste anzusehen, weil die da noch nie waren in der Gegend, weil die gesagt haben, so, ja, das ist zwar nicht der kürzeste Weg, aber wir wollten ja mal durch die Desert und wollten uns das Ganze mal angucken. Und die kommen an so eine super abgelegene Tankstelle, wo halt schon, wo es so aussieht, als wenn da jahrelang kein Mensch mehr gewesen ist. Und da ist auch so ein abgefuckter Typ, der die halt bedient, der Tankwart. Die tanken da und der sagt ihm, dass es hier eine Abkürzung gibt, wie er wieder Richtung San Diego kommt. Da müsst ihr hier diesen Weg lang und dann nach zwei Meilen kommt ein Zaun, wo es nicht mehr weitergeht. Da müsst ihr links halt irgendwie diese Strecke hoch und dann landet ihr wieder auf der normalen Fahrbahn. Dann müsst ihr hier nicht irgendwie quer durch die Wüste gehen.
Mhm.
Und die sagen cool, bedanken sich, fahren los und das war eine Falle, weil die landen dann auf diesem abgelegenen Weg und fahren dann in so eine Nagelfalle rein, praktisch in so ein Gurt, was so mit Nägeln befestigt ist. Die Reifen platzen, das endet dann in einem Unfall. Der Campingwagen fährt dann irgendwo gegen so einen Stein und ist total schaden. Und jetzt ist unsere Familie in dieser Wüste gestrandet und dann trennen die sich so ein bisschen. Also der Vater läuft dann, der läuft nicht alleine los. Mit wem läuft er los? Der läuft auf jeden Fall wieder
doch,
Richtung...
der Vater läuft alleine
los. Stimmt, der Vater läuft alleine los, weil er sagt, er läuft jetzt zurück zur Tankstelle. Man muss sagen, die haben keinen Empfang da, das ist ein komplettes Funkloch.
Natürlich.
Das heißt, der Vater muss dann zurück zu dieser Tankstelle laufen, um da einen Abschlepper zu holen oder um da jemanden zu rufen, der praktisch den Wagen dann abschleppt. Und ja, wie weit soll man hier erzählen? Oh, spoilerfrei oder zumindest... für Leute, die den noch gar nicht gesehen haben. Wir drücken es mal so aus. Also der Film wird doch eingeleitet mit so Atomtests, die ja gemacht worden sind in grauer Vorzeit und wo es auch eine Menge missgebildeter Menschen gab durch diese Atomtests und der eine oder andere aus dieser Riege haust da immer noch in dieser Gegend. Und
ja, das hat mit den Also das ist so eine Minengegend und die im Intro wird uns erzählt, dass seit den 50ern da immer wieder irgendwelche nuklearen Tests durchgeführt wurden und eben auch in dieser Gegend und dass ursprünglich sämtliche Minenarbeiter und Familien dafür verjagt werden sollten und ein paar haben sich aber halt geweigert, da wegzugehen und sind dann halt dort geblieben und jetzt haben wir halt so die Nachfahren von den Leuten, die halt ja, aufs Härteste verstrahlt wurden und deswegen deformiert sind, ja.
Ja, da haben sich wohl auch die Macher an diversen Fotos halt orientiert, wirklich, also so von, aber schon so gemischt, also auch so Agent Orange und so weiter, haben die dann recherchiert und so weiter und was da rausgekommen ist und so und haben daraus dann irgendwie deformierte Köpfe und so.
Ja.
Und haben da praktisch die Antagonisten des Films draus gemacht. Denn irgendwann kommt raus, dass unsere Familie, die da jetzt festsitzt, nicht alleine ist in dieser Gegend. Und irgendwann wird dann Jagd auf die gemacht. Das ist eigentlich die Story. Und wo das losgeht, Alter, also wenn dieser Junge da aus dieser Wüste angerannt kommt, weißt du, von diesem Hundekadaver und so weiter, und er klopft an die Scheibe, weißt du, und dieser Schwiegersohn, dieser Brave und seine Schwester und so weiter sagen so, was ist los so? Und wo er dann sagt, we're not alone, we're not alone, so völlig in Panik, so weißt du, und dann setzt diese Musik ein und dann geht's halt ab. Das ist für mich so ein Moment, Alter, also ab diesem Zeitpunkt liebe ich diesen Film. Weil,
ja, aber das dauert auch wirklich, ich glaube, 50 Minuten oder so, bis da überhaupt mal, bis wir überhaupt an dem Punkt sind.
Es dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, genau, oder 50 Minuten, dass es da ab dieser Stelle losgeht, so, weißt du, weil davor wissen wir nicht so richtig, was passiert, ja, wer sind die und.
Naja, komm schon, also, ich finde, wenn eins auf diesen Film nicht zutrifft, dann, dass man nicht so richtig weiß, was hier passiert.
Naja, aber gerade mit diesem Mädchen, was ja involviert wird, so die kurz zu sehen ist, da weißt du ja auch nicht, okay, wie tickt die oder so hin und her, weil die hat ja niemanden angegriffen, so als Beispiel. So. Also die scheinen ja nicht alle böse zu sein.
Okay, ja.
Weißt du, was ich meine? Also man fragt sich ja schon das eine oder andere, so, was geht hier ab?
Naja.
Und okay, du scheinst ja nicht so begeistert zu sein.
Nein, also ich frage mich bei so einem Film lediglich, auf welche Art und Weise sterben hier die Menschen und wie viele, also wer überlebt schlussendlich, darum geht es. Das Einzige, was bei so einem Film nicht sonnenklar ist.
Wie fandst du das denn, auf welche Art und Weise hier die Menschen sterben?
Ah, da waren schon auf jeden Fall ein paar lustige Sachen dabei.
Da ist er wieder, weil er lustig. Ich hab's vorausgesagt, Alter. Ich wusste, er wird dieses Wort lustig wieder benutzen.
Ja, ja, klar. Also so ein paar von diesen Kills, die haben schon was hergemacht, auf jeden Fall. Und ich, also das funktioniert ja auch nur in der Unrated-Fassung, sonst ist das ja noch öder.
Also, ja, ja, klar.
Weil eben, ich gucke mir das dann an, in dem Moment, wo die Prämisse klar ist, ist, finde ich, auch klar, wie die Nummer ausgeht. Und dann geht's halt wirklich nur drum, also für mich geht's dann drum, halt drauf zu hoffen, dass das auf möglichst kreative Art und Weise gemacht wird, dass da schön viel Practical Effects zum Einsatz kommen und halt im Idealfall eben viel Blut fließt oder dass entsprechend, dass das halt das Gewaltlevel entsprechend hoch ist. Der Teil funktioniert hier. Aber alles, was dazwischen ist und vor allem eben davor, Alter, der braucht so lange, bis der in die Gänge kommt und das ist dann immer wieder, wird angeteased, so, da ist jemand und oh, da ist was vorbeigewischt und so. Und ich denke mir so, Dude, im Intro habt ihr uns gezeigt, dass es so um so deformierte Menschen geht. Jetzt lass die halt endlich auftauchen, damit die den ersten umbringen können. So, what the fuck, Mann, worauf warte ich denn hier? Das ist wirklich, das ist so, darauf musst du dann warten. Und also da entsteht bei mir keine große Stimmung oder so.
Ja, der baut sich ein bisschen lange auf. Okay, könnte man so sehen.
Also für mich kommt da noch dazu, dass jetzt so diese Urangst, die hier, also der, die sich bedienen, dass es darum geht, irgendwelche Deformationen zu zeigen, die Leute dann potenziell ekelhaft finden und dadurch irgendwie noch bedrohlicher, weil es halt offenbar schlimmer ist, wenn ein Typ irgendwie ohne Oberlippe auf dich zukommt mit dem Messer, als wenn es einer mit ist. Und der Teil funktioniert bei mir auch nicht groß. Also wenn da halt einer mit einem deformierten Kopf ankommt, ist der für mich nicht viel bedrohlicher, als wenn es einer ohne ist, weißt du? Also
ja, es hat natürlich, also wenn du jetzt natürlich diese Deformation so ein bisschen in dieses Monster-Genre überträgst, so, dann wirken die natürlich nicht wie normale Menschen, sondern wirken die ja schon wie etwas, weißt du, wie etwas.
Genau, ja. Und das meine ich ja, diese Urangst wird hier halt bedient und die
funktioniert
und die
nicht.
Zieht bei mir aber null. So.
Ja, so ein bisschen wie Wrong Turn zum Beispiel, wo du auch so deformierte Hillbillies hast, die halt im Wald.
Und deswegen, wenn dann hier kurz halt so irgendwelche, mal zwischendurch so 2-3 Frames von so einer Fresse siehst und das soll dann ja auch nochmal so ein bisschen Jumpscare-mäßig dich irgendwie halt in diese Richtung jagen.
Ja, ja.
Nö. Also, ich find's dann eben spannend zu sehen, wie setzen die Practical Effects ein, um hier eben diese Morde zu gestalten. Und da, klar, da kann Greg Nicotero natürlich glänzen. Also, weil da werden dann ein paar Sachen schon echt cool gemacht. Aber bis wir da ankommen und dann auch, wenn's dann mal losgeht, geht's halt trotzdem noch eine Stunde und dann, ja, zieht sich das, finde ich. Also ich finde es unterm Strich halt wahnsinnig öde.
Krass.
Und dann freue ich mich halt immer, wenn dann zwischendurch eben wieder mal da Leute umkommen.
Mhm.
Oder sich halt retten oder sonst was, aber halt ein bisschen Action irgendwie, weil dieses ganze Stimmungsding, was da so wahrscheinlich für viele diesen Film auch krass ausmacht, dass du da so die ganze Zeit irgendwie halt an so einem Punkt gehalten wirst und dass man das Mörder spannend findet oder so, das funktioniert bei mir halt mal null.
Also ich kenne Filme, wo es so gewesen ist, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte ja neulich hier diesen einen mit dem Haus, House of the Devil, wo ich auch der Meinung bin, dass er sich viel zu lange aufgebaut hat, bis dann in den letzten 10, 15 Minuten explodiert der, wo auch hier Greta Gerwig ja auch in der Nebenrolle zu sehen war und so weiter, als beste Freundin und so das Ding. Und ich habe da schon ab und zu, also das Gleiche, was du jetzt kritisierst, hatte ich bei Horrorfilmen auch schon kritisiert, aber bei The Hills Have Eyes ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, weil du, ich finde ihn trotzdem atmosphärisch, diese ganze Szenerie, wo du mit dieser Familie, du bist ja mit denen praktisch auf engstem Raum die ganze Zeit unterwegs, du siehst, wie die ticken, du siehst, wie die zueinander stehen.
Ja, und, aber es ist halt so krass vorhersehbar.
Es passiert ja trotzdem, dass dieser, ja, natürlich ist es vorhersehbar und natürlich weißt du, dass dieser Typ mit denen zusammensteckt. Das wurde ja alles vorher schon irgendwie revealed, so, weißt du, das ist jetzt nicht so überraschend inszeniert. Aber trotzdem ist es geil, was dann passiert und wie dann diese Spannung hochgedreht wird, finde ich. Wo dieser Typ dann irgendwie langläuft und er kommt an diesen Krater und da sind überall diese Autowracks und so und diese Reste von diesen Menschen, weißt du, die da hinterlassen worden sind. Das ist jetzt, das gehört jetzt noch nicht zu diesen Gore-Szenen, die jetzt in der zweiten Hälfte kommen. Aber das ist trotzdem so ein Moment, wo du denkst, okay, shit, so, weißt du, also die haben auf jeden Fall gerade ein Problem. Und dann, wenn es losgeht.
Ja, aber ich finde halt, dass die richtig am Arsch sind, ist in dem Moment klar, wo halt der Wagen da, also das ist ja auch klar, in dem Moment, wo die auf eine Abkürzung geschickt werden, ist klar, dass das jetzt die Opfer sind, so.
Ja, klar, logisch.
Weißt du, so deswegen.
Aber das weißt du ja bei jedem Film. Ich meine, bei From Dusk Till Dawn, so weißt du ja auch so, okay, die landen so in den Fängen der Vampire, weißt du, das macht ja den Film irgendwie nicht schlecht so.
Nö, also, wenn du From Dusk Till Dawn nicht kennst, weißt du erstmal überhaupt nichts von Vampiren.
Nee, natürlich
du
nicht.
Du weißt auch nicht anhand des Posters und so, wenn du From Dusk Till Dawn völlig, weil so ging mir das damals so, ich wusste überhaupt nichts über den Film und sehe den und denke, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, so Rogue-Movie oder weiß nicht was, dann landen die in so einer Kneipe und so und Alter, und da war so plötzlich Vampire, ja, gut, okay, ich war so, Alter, what the fuck? Und deswegen war das komplette Gegenteil von dem Ding hier, weil dieser Film heißt The Hills Have Eyes und dann werden sie in die Hügel geschickt und im Intro sehen wir die ganzen deformierten Menschen, Digga.
Der überrascht dich nicht, ja.
Der ruft vorher an und sagt Bescheid, was passiert, so, das ist nicht, da überrascht einen mal gar nichts.
Nee, also der überrascht mich auch nicht. Überhaupt nicht. Aber trotzdem mag ich an dem Film, dass der halt keine Gefangenen macht. So, das ist halt.
Ja, und das ist das, was für mich dann eher so der eine oder andere überraschende Moment ist, dass ich dachte so, okay, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass die Figur so schnell drauf geht.
Zum Beispiel.
Ja, also sowas.
Zum Beispiel. Und ich meine, jetzt mal, vielleicht spulen mal diejenigen eine Minute vor, die ihn noch nicht gesehen haben, aber die ihn wirklich noch sehen wollen. Aber Digga, ein Moment, wo der Vater brennt, am Kreuz hängt und die Tochter muss, während sie vergewaltigt wird von so einem Mutanten, muss aus dem Fenster beobachten, wie der Vater an diesem Kreuz brennt und dann entdeckt der andere Mutant in diesem Moment so das Baby, weißt du, was da irgendwie noch liegt. Das ist so alles so eins nach dem anderen, wo ich dachte, oh shit,
ja,
weißt du?
Ja, das ist auf jeden Fall richtig Alarm, ja.
Das ist richtig Alarm und dann guck mal davor irgendwie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder so und du denkst, Alter, was ist denn das für ein Kindergarten, so, weißt du?
Ja,
und klar. Dann kommt The Hills Have Eyes mit dieser Vergewaltigungsszene und dem brennenden Vater und ich denke nur so, ja, Mann, so will ich das haben, weißt du?
Mhm.
Und deswegen liebe ich The Hills Have Eyes, weil der halt in der Hinsicht halt wirklich diese Terror-Kinoschraube anschraubt und weil der halt Sachen auch zeigt und weil der halt nicht irgendwie wegblendet oder, sondern die Kamera hält halt hier drauf und das muss man ihm lassen. Wenn hier halt ein Gesicht weggeschossen wird, dann siehst du das auch. Und das, das liebe ich halt in dem Film. Da siehst du halt so ein bisschen die französische Note.
Mhm.
Was mich tatsächlich ein bisschen rausgebracht hat, ist, dass ich finde, dass diese mutierte Gang teilweise zu prominent besetzt ist, wie ich finde.
Ach so?
Bei Robert Joy zum Beispiel, der den einen von denen spielt, den kenne ich halt als Gerichtsmediziner aus CSI und habe ihn 6 Staffeln lang gesehen. Und ich sehe den Schauspieler darin, auch wenn er natürlich irgendwie, weißt du, auch wenn er in einer Maske bearbeitet worden ist und so, war der mir viel zu prominent. Genauso wie zum Beispiel auch Billy Drago, wie wir schon vorhin mal gesehen haben, bei The Untouchables und Co. Wobei er eine Deformation hatte, die sie dann wieder irgendwie weggemacht haben.
Ich finde auch, Billy Drago ist schwer zu erkennen.
Naja, also ich wusste schon, dass Billy Drago da.
Ja, der stand ja auch dran, ne? Aber,
ja, der stand auch dran und dann weiß ich auch, wer das ist, wenn er auftaucht. Man siehst ja sein Gesicht und so.
Mhm.
Das war mir zu prominent. Da hätten sie lieber unbekannte Schauspieler nehmen sollen. Ansonsten, das hat mich so ein bisschen aus der Immersion rausgeholt, aber ansonsten geht der ab, ey. Ist ein geiler Film. Liebe den.
Okay.
Hast du auch ein paar prominente Leute, also Ted Levine spielt den Vater oder heißt er Levine? Levine?
Das ist wieder sowas. Ich wieder glaube Levine, denen, ja. Aber klar, den kennt man natürlich.
Bekanntes Gesicht, Sachen, ja. Jurassic World und Co. Emily Deravine aus die Claire aus Lost zum Beispiel spielt hier die Tochter. Damals auch ein bekannter Name.
Lost war die auch.
Ja, die war
auch bei Brick, war die doch so der Love Interest.
Ach, bei Brick hat die noch mitgespielt. Ja, okay. Ja, ich kenne sie aus Lost halt primär. War die Schwangere. Die schwangere große Liebe von Dominic Monaghan.
Ach.
Und Tom Bauer als Tankwart. Definitiv auch ein Gesicht, was man schon mal in dem einen oder anderen Film gesehen hat.
Ja, ich meine, also auch hier die, von der Familie, ne? So Aaron Stanford. Mhm. Vor allem in. Nee, aber der war doch Pyro bei X-Men.
Ach, okay.
Ja, und in der 12 Monkeys-Serie war er die Hauptrolle.
Ah, siehst du, die habe ich nicht gesehen, okay.
Ja, habe ich auch nur eine Staffel gesehen.
Da fand ich interessant, weil der fehlt uns ja noch die in der Peckinpah-Filmografie, dass sie sich wohl an Straw Dogs, an Dustin Hoffmans Charakter orientiert haben.
Aber da habe ich ja so gesagt, den wollte ich mir angucken.
Brille und die Optik und so, ja, den will ich auch noch sehen. Und auch so, wie sie ihn gekleidet haben, wie er sich gibt und so, und dass er handwerklich halt so eine Null ist, aber so ein bisschen halt, weißt du,
ja,
irgendwie ist versucht, dem Vater gerecht zu werden und so ein bisschen Schwiegersohn.
Ja, vor allem wohl diese Entwicklung auch, ne?
Ja, ja.
Zu dem, was er dann schlussendlich macht.
Richtig, richtig. Und dann doch eine gewaltvolle Seite dann.
Ja, und den Jungen von der Familie, den kennt man auch. Dan Bird.
Okay.
Easy A. Hast du ihn auf jeden Fall gesehen?
Da hat er
gespielt. Eine recht große Rolle gehabt. Und der war jetzt in der letzten Staffel von Young Sheldon, war der ein Priester.
Ah, ja, okay. Dreht noch.
So ein Jugendpriester, ja.
Und Catherine Quinlan hat glaube ich, auch schon ein bisschen was gedreht hier.
Die Alter, die ist voll bekannt, Mann. Mhm. War sie nicht die. Von wem war sie die Frau in Apollo 13?
Ed Harris? Bin mir nicht sicher.
Ja.
Da war sie eine von den Wives.
Ja, sie war, ich glaube, da war sie eine der Frauen, ja. Die war doch auch Oscar nominiert, oder nicht? Irgendwas war da.
Könne sein.
Guck ich jetzt mal nach. Nicht, dass ich hier wieder irgendeinen Scheiß erzähle. Ja, die war Oscar nominiert für Apollo 13.
Ach, die hatte sogar eine Oscar Nominierung für Apollo 13 mitgenommen. Okay. Ja, zurück zu The Hills Have Eyes. Was ich auch noch definitiv positiv hervorheben will, ist diese stillgelegte Atomteststadt, Alter. Die ja komplett irgendwie im Staub liegt, weißt du, wo du noch diese Puppen hast, die da irgendwie in diesen Häusern irgendwie, diese Schaufensterpuppen, die dann irgendwie für diese Tests benutzt worden sind. Das fand ich schon auch eine geile Location, Alter, für so einen Horrorfilm.
Ja?
Ja, ja, definitiv. Dieses verlassene, stillgelegte Atomtestgebiet fand ich schon auch fett, ey. Das sind halt alles normale Wohnhäuser, aber da wohnt halt noch nie jemand drin, sondern da wurden halt Bomben gezündet so und die hausen da halt drin.
Mhm.
Schon ganz geil. Ja, aber ich
fand
sehe,
den im Rollstuhl ganz geil, also was so Prosthetics angeht und so den.
Ja, mit diesem Kopf. Ja.
Mhm. Mhm. Und deswegen hat es mich schon ein bisschen überrascht, als dann, weil ich finde, man sieht es nur bei einer Figur wirklich, dass die in den Trailer-Effects geschrieben haben, dass die meisten Figuren eine Kombination waren aus Prosthetics und VFX.
Ja, hat man nicht wirklich gesehen drin.
Nee, das funktioniert echt gut. Also deswegen Make-up-Department und VFX, die haben auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet.
Mhm. Das stimmt. Ja, da lag ich ja richtig mit meinem verhaltenen Tipp für dich. Zumindest ging es in die Richtung. Mal gucken, wie weit du unten bist, aber
ja.
War auf jeden Fall ein Riesenhit, hat ein Budget von 15 Millionen gehabt, hat 70 Millionen eingespielt, also.
Das finde ich halt immer wieder so krass, Alter. Krasse Marge, bringst das Remake von einem, also wegen 1:1 Remake von einem Horrorfilm, bringst den ins Kino und machst Riesengeld damit, ey, was zur Hölle.
Aber Ajar hat es schon smart gemacht, weil der hat natürlich gesehen, dass Texas Chainsaw Massacre ein Remake gekriegt hat, weißt du, so mit so einer Jungster-Riege mit Jessica Biel und so und dann mega Erfolg
Ach,
wurde.
Das war danach, ja?
Ja, das war danach und da waren so ein, zwei Filme, die halt irgendwie Amityville Horror, glaube ich, haben halt irgendwie so Neuanstrich gekriegt.
Stimmt,
und waren alle Hits
Amityville
gewesen.
Amityville wurde auch neu gemacht, ja.
Und dann hat er gesagt, okay, er sucht sich auch einen aus, den er halt total mag aus seiner Jugend und macht dann irgendwie so einen neuen Film raus und daraus ist The Hills Have Eyes geworden. Hitcher war ja auch zu der Zeit irgendwie das Remake.
Ach, okay.
Und ging auf die Rechnung.
Aber hallo.
Hm.
So krass.
Ja, krass. Geht eine Stunde 47. Die Unrated-Fassung. Und wir kommen zu den Punkten, oder?
Ja, in der Länge unterschneiden die sich eh nicht so groß. So
ein paar,
ne?
Minuten
die
haben sie dann.
Ja, ja, und vor allem eben haben sie dann halt bei ganz vielen Gewaltszenen auch einfach dann den Gegenschuss stattdessen gezeigt, ne? Also wenn er jetzt hier irgendwie die
Dadurch
so eine Spitzhacke irgendwie halt in den Kopf von jemandem hackt, ne? So, dann siehst du in der Unrated-Fassung siehst du halt den Kopf mit der Hacke drin und in der anderen Fassung siehst du halt
Zuschläge.
Genau, sein blutverschmiertes Gesicht, ja.
Ja. Punkte. IMDb 6,4, Metascore 52, Letterboxd 3,0. Mhm. Also, Grüße an Alexei. Ich breche eine Lanze für den Film. Für mich ist das einer der besten in der 2000er Jahre. 9 Punkte.
Oh, wow, Alter. Im Ernst, ey, 9.
Im Ernst.
Alter. Was geht denn ab?
Hier ist fast alles drin, was ich mag. Insofern liebe ich.
Wow.
Liebe der Hitze.
Ey, und wirklich, ich habe mich schon so großzügig gefühlt mit den 7,5, ne? Weil das ist so schwer. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben,
deiner eigenen Perspektive.
Da rauszukommen aus diesem, wie langweilig ich das fand. Und mir war klar, dass das deine Sorte Film ist, aber nicht so, Alter. Boah, krass, ey. Na gut, also anders.
Ja, du hast ja auch bei Martyr und so, das ist für mich so ein Film, der hat mich komplett aufgewühlt und aufgerüttelt. Und das muss ein Horrorfilm erstmal schaffen bei mir. Das war für mich eine klare 10. Und du sitzt dann hier und sagst so, ja, der war halt ganz nett und da fand ich es halt ganz lustig. So, weißt du, ich denke so, Alter, ja, was
mich rüttelt da gar nichts
was
auf.
Was sind denn das für Attribute für den Film, Alter?
Ja, weil wenn er nichts mit mir macht, also was soll ich denn da?
Abgestumpfter Typ, ey. Wie viele Punkte gibst du denn jetzt letztendlich?
3.
Nicht dein Ernst,
ja,
Alter.
Ja. Und die sind schon sehr gut gemeint, Alter. Die gingen halt komplett aufs Make-up-Department.
Was zur Hölle? 3 Punkte, Alter. Alex, tut mir leid.
Wir hatten mal Protestklanghölzer. Es ist eine Weile her.
Ja, das stimmt. Die würden jetzt.
Ich glaube, du willst den hier drücken. There's a chance that you might not
be right in the head. Ja, sehr gut, ja. Nice. Hat man vielleicht an dir Atomtests veranstaltet, als du klein warst?
Das stelle ich mir spannender vor als diesen Film, ey.
Oh mein Gott, ey. 3 Punkte, was zur Hölle. Einer meiner Favoriten der 2000er Jahre.
So
ey, aus dem Film. Diarrhea,
Diarrhea, Diarrhea. Einer von der Sorte.
Get serious. Und jetzt mal ehrlich, wie viele Punkte? Unfasslich. Naja, gut, okay. Geschmeidige 6 Punkte Unterschied bei diesem Film. Offensichtlich sind wir uns da nicht einig.
Nee.
Offensichtlich.
Offensichtlich.
Gut. Dann bringe ich jetzt meine Rezension.
Ich hoffe, es wird besser.
Filmisch gesehen?
Ja. Oh nein.
auf Papier hätte es eigentlich besser sein müssen, weil ich habe hier einen waschechten Oscar-Gewinner.
Okay.
Und du weißt ja, dass ich irgendwann mal zumindest die Best-Movie-Oscar... Oscars will ich alle abgehakt haben und da will ich alle Filme gesehen haben. Und hier habe ich mal einen gesichtet, den ich noch nicht kannte und den ich noch auf meiner Liste hatte. Und ich habe mal interessanterweise, weil ich gesehen habe, dass schon die Bewertung des Films ist nicht so mega. Und habe da mal sortiert nach Rating bei Letterboxd.
Jetzt muss ich schon wieder unterbrechen.
Was ist los?
Nur, dass ich das richtig auf dem Schirm habe. Du hast vor einer Weile oder als du das letzte Mal einen Film besprochen hast, wo du gesagt hast, das ist ein bester Filmgewinner. Hast du dazu gesagt, dass das der aktuellste ist, den du nicht gesehen hast? Richtig?
Ja, kann sein.
Mhm. Machst du da jetzt in der Chronologie rückwärts oder ist völlig random, ja?
Nee, das ist völlig random. Okay. Ich mach das nicht chronologisch. Also da war es tatsächlich bewusst, dass ich gesagt habe, ich will den aktuellsten sehen.
Dann so. I'm sorry. Please continue. Namaste.
Danke. Arigato. Danke. Ja, vielen Dank. Dann mache ich jetzt weiter. Nee, das ist nicht chronologisch, weil der ist schon eine ganze Weile her. Und ich habe ihn jetzt nach Rating sortiert bei Letterboxd. Alle Oscar-Gewinner, die es bisher gab. Und wir wissen, es gibt 96 Oscar-Gewinner.
Ach, jetzt gehst du rückwärts nach dem Rating, oder was?
Ja, und ich habe jetzt hier den viertschlechtesten von den Punkten.
Oh, fuck.
Also es gibt nur 3, die schlechter bewertet sind von den Best-Movie-Oscars. Und den habe ich mir jetzt angeguckt und der heißt Tom Jones. Zwischen Bett und Galgen aus dem Jahr 1969. Hast du schon mal was davon gehört?
Nee, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich davon nichts gehört habe.
Der ist, halte ich fest, der ist nicht nur für besten Film nominiert gewesen, der war 10-fach Oscar nominiert.
Was?
Film war nominiert, Regie war nominiert, Drehbuch war nominiert.
Alter, ich glaube, ich habe wirklich noch nie was von ihm gehört.
Bitte was? Score war nominiert, Art Direction und der hat 5 Schauspielnominierungen gehabt. Hammerhart.
Okay.
Und ich schieße schon mal vorab, also ich schieße es voraus, keine von diesen Nominierungen geht für mich klar.
Oh, fuck. Okay.
Der Regisseur Tony Richardson, der hat schon mal einen berühmten Film inszeniert. Bitterer Honig ist von ihm. Ich hatte auch schon mal, ich weiß nicht, ob ich den schon mal hier rezensiert habe oder ob ich den schon mal gesehen habe. Grenzpatrouille hier mit Jack Nicholson, das Ding, habe ich, glaube ich, hier schon mal gebracht. Da hat er Regie geführt. Und John Osborne adaptierte einen absoluten Klassiker der Literaturgeschichte aus dem Jahr 1749. The History of Tom Jones. A Foundling heißt das Buch.
Mhm.
Ist ja echt wild, dass du noch nie was davon gehört hast. Okay. Also spielt in England im 18. Jahrhundert. Du hast so ein bisschen so das Szenario, weißt du, so diese Perücken und Duelle und diese Army-Typen, weißt du, mit ihren roten Frack und so.
Ja.
Also das ist ungefähr die Szenerie. Und wir haben einen sehr vermögenden Aristokraten namens Alworthy. Und Alworthy kommt nach einer Reise zurück auf sein Landgut und jemand hat einfach ein Baby auf sein Bett gelegt. Und
okay.
Er vermutet, dass das Baby die Frucht einer Liaison zwischen seinem Friseur und der Dienstmagd ist, entlässt die beiden, schickt die weg, aber behält das Baby, tauft das Baby auf Tom Jones und zieht den Bastard praktisch so als sein eigenes auf.
Okay.
Und jetzt gibt es einen Sprung zum erwachsenen Tom. Der ist allseits beliebt, ist horny wie eine rollige Katze, also besteigt jede Frau, die da irgendwie weit und breit sich bewegt. Unter anderem ist da zum Beispiel auch eine Dame, die sich so eine Rumtreiberin, die sich so in den Wäldern irgendwie verschanzt und so, also so eine Obdachlose, Ungewaschene, die mit der hat auch was zu laufen.
So eine Ungewaschene.
Ja, so jetzt auf Eis. Nee, nicht ganz so krass. Aber egal wie viele Frauen er hat, verliebt ist er nur in eine, nämlich in Sophie. Aber das Problem ist, dass Sophie einen ganz anderen Adelsstand hat als er und er ist ein Bastard und diese Liebe darf niemals stattfinden. Und als das dann rauskommt, also als dann rauskommt, dass die beiden was zu laufen haben, wird dann, also auch geholfen hat natürlich auch ein intriganter Halbbruder, der auch in diesem Haus da aufwächst, natürlich mit ihm, und der ihn eigentlich nie leiden konnte. Und da reagiert sein Stiefvater Alworthy und verbannt Tom dann. Er möge bitte das Haus verlassen und wird dann in die weite Welt hinausgeschickt. Und jetzt geht's um die wilden Abenteuer von Tom Jones, die er halt so erlebt. Mhm. Ja, wie der Name schon sagt, zwischen Bett und Galgen, weil es wird dann auch irgendwann mal so, dass ihn an den Hals geht, weil er sich nämlich mit der Armee anlegt und weil er sich mit den falschen Frauen da abgibt.
Also es klingt wirklich so ein bisschen wie die Schmuddelvariante von Dings hier, Kubrick, Barry Lyndon.
Danke. Der Vergleich ist super.
Okay.
Weil es hat natürlich den Look und Feel von Barry Lyndon und der hat ja schon satirische Züge.
Ja.
Aber wäre Barry Lyndon von dem Regisseur von Porky's gedreht worden, dann würde wahrscheinlich Tom Jones rauskommen.
Okay. Oh fuck.
Das ist wirklich wild, weil zu all dem Chaos kommt nämlich, dass der Streifen filmisch ein komplettes Wirrwarr ist. Weil diese Sequenz, wo der Vater so nach Hause kommt, wo das Baby dann auf dem Bett liegt und so,
ja.
Das ist so wie eine Stummfilmsequenz gedreht worden, wo ich dachte, ist der ganze Film jetzt so? Also ohne Ton, weißt du, so ein bisschen so verkrisseltes Bild und dann so. Siehst du so diese Texttafeln, weißt du, wenn einer was sagt, du siehst ja nur, wie Lippen bewegt werden und ich so, okay, und dann kommt halt so die Intro und dann nach der Intro ist es wieder ganz normal.
The fuck?
Dann hast du so Momente, dann hast du so eine Benny Hill Verfolgungssequenz im Zeitraffer.
Oh Gott, ich hasse es.
Das magst du auch total, oder? Und es wird zu einem Überfluss auch noch die vierte Wand durchbrochen.
Im Ernst?
In dem Barry Lyndon, wenn halt ein Mädchen halt irgendwie so, wenn halt Mädchen so misshandelt wird und fast vergewaltigt von einem Soldaten, Barry Lyndon rettet sie dann und sie ist dann so halbnackt und.
Moment, jetzt hast du Barry Lyndon gesagt.
Tom Jones. Okay. Tom Jones rettet dann dieses Mädchen vor der Vergewaltigung von diesem Soldaten und sie hat aber so zerrissene Kleidung und so hin und her und die ist halt so halbnackt.
Ja.
Und er will halt nicht hingucken, aus Scham so oder aus, weil er ein Gentleman ist und hält dann zum Beispiel auch die Kamera zu mit der Hand so, damit halt die Kamera auch irgendwie nicht mitbekommt, dass da eine halbnackte Frau unterwegs
ist. Okay, aber das ist ja für, was hast du gesagt, 60er irgendwann?
Ja, ja, 64.
Das ist ja dann
63.
Schon. 63. Okay, das ist schon unüblich, oder?
Und die reden ja, das auf jeden Fall. Und die reden dann auch manchmal direkt, durchbrechen die vierte Wand und reden dann auch direkt in die Kamera rein. Das passiert auch an der einen oder anderen Stelle.
Also ist das vielleicht der Grund, warum der bei den Oscars so auffällig war? Also weil das
aber zur Hölle. Aber es wirkt trotzdem total random, diese ganzen Filmspielereien. Und der Schnitt ist auch total amateurhaft. Also es wirkt halt überhaupt nicht aus einem Guss, sondern das wirkt so wirklich wie so ein Schundfilm aus den 60ern halt. Und dann war der 10-fach Oscar nominiert, Alter. Ich hatte selten so viel Unverständnis für Oscar-Nominierung wie hier.
Wie lange geht der denn? Ist das auch so ein Epos oder was?
Der geht rund 2 Stunden.
Okay.
Zur Besetzung. Die Hauptrolle Tom Jones wird gespielt von Albert Finney.
Ah.
Das ist auf jeden Fall großer. Kennen wir natürlich als sterbender Vater bei Big Fish. Aaron Brockovich hast du jetzt gerade gezogen, da spielt er mit.
Mhm.
Das ist, glaube ich, der Chef von Julia Roberts. Und seine große Liebe wird gespielt von Susanna York. Das ist Lara aus Superman damals oder They Shoot Horses, Don't They, haben wir sie ja gesehen.
Aber die hatten wir doch neulich nochmal in was, oder? War das zuletzt wirklich in They Shoot Horses?
Ich weiß nicht, ob es zuletzt war, aber es kann schon sein, dass wir sie danach noch hatten. Aber Susanna York hat ja schon auch eine ordentliche Filmografie.
Naja, ja klar.
Ja, David Warner spielt noch mit. Hugh Griffith kennt man, der hat den Oscar für die Nebenrolle in Ben Hur gekriegt. Also auch ein bekannter Typ. Mhm. Übrigens auch ein krasser Säufer im Privatleben. Also mit dem gab es wohl mega Probleme während des Drehs. Weil, Alter, der zog jede Nacht nach dem Dreh, zog der irgendwie durch die Pubs mit seinen Schauspielkollegen. Das ging so weit, dass sie an einer Stelle, Alter, haben die Wirtin aus dem Fenster gehangen, Alter, an den Beinen und haben die so irgendwie baumeln lassen aus dem Fenster. Wurde hier nochmal bei den Funfacts da, irgendwie gezeigt. Ich dachte, Alter, was ging denn mit dem ab? Und der wohl auch eine totale Wildcard. Und das ist wirklich ein wilder Film, Alter, Tom Jones. Der ist zu keiner Sekunde gut. Der ist, du fragst dich die ganze Zeit, Alter, was soll das?
Wirklich? Der ist zu keiner Sekunde gut.
Oder? Nee, er ist natürlich auf gewisse Weise ist er natürlich relativ kurzweilig, weißt du, weil du folgst diesen Eskapaden von diesem jungen, recht charmanten Tom Jones, der sich durch die Betten hüpft, weißt du, und der so ein bisschen versucht, also der nie verleugnet, dass er ein Bastard ist, aber irgendwie ja doch irgendwie in diesen Adelsstand rein will, um seine Frau zu ehelichen und so. Und das hat schon was von Barry Lyndon, aber ohne natürlich die Klasse zu erreichen, Alter.
Ja, vor allem hat es dann scheinbar mehr von Benny Hill als von Barry Lyndon.
Ja, es ist auf jeden Fall Einfluss von Benny Hill. Aber ich mag ja Benny Hill, wie du weißt. Insofern bin ich jetzt hier auch nicht ganz abgeneigt.
Ja.
Der große Tom Jones übrigens, der Sänger, wo ich dachte, okay, ist reiner Zufall, dass er genauso heißt, ist es nicht. Der hat seinen Künstlernamen tatsächlich aus diesem Film von der Hauptfigur geklaut.
Ach.
Und hat sich auch deswegen Tom Jones genannt. Und auch er hat ja auch den Spitznamen Tiger gehabt. Das liegt ja auch daran, dass er dem weiblichen Geschlecht auch nicht ganz abgeneigt war.
Ja.
Und da hat er hier sein alter Ego offensichtlich in diesem Film wiedergefunden. In der Form von Albert Finney als Tom Jones. Ja. Dann war ich ein bisschen erschrocken, als ich gelesen habe, dass der Film ein Budget von 1 Million hatte, Alter. Das muss man ihm lassen. Kostüme, Aufmachung und so, weißt du, so die Locations, die Burg und so, wo der
Schlappchen,
wohnt, wo der Vater wohnt. Das sieht schon teurer aus als 1 Million. Also, da haben sie auf jeden Fall ein bisschen was hingelegt. Aber filmisch gesehen, Alter, ist das schon ein krasses Chaos von Film, Alter. Ist so ein bisschen wirklich die Wish-Variante von Barry Lyndon, kann man sagen. Und Alter, 10-fach Oscar nominiert und dann noch den Oscar für besten Film gewonnen. Und Alter, ich vergesse es jedes Mal, aber diesmal wollte ich natürlich gucken, welche Filme er ausgestochen hat. Das wäre natürlich wichtig.
Mhm.
Das muss ich jetzt mal nachschlagen, weil es wäre natürlich interessant, welcher Film hier noch 1964 nominiert war.
Gucken wir nochmal.
Gucken wir nach.
Ja.
Dann mach du das in der Zeit und ich lese in der Zeit die Punkte vor.
Alter, Cleopatra war nominiert.
Das war das Jahr, wo Cleopatra nominiert war. Okay, was noch?
America, America. How the West Was Won. Auch kein kleiner Film.
Nee, das stimmt.
Und Lilies of the Field.
Okay, Lilies of the Field. Ja gut, Cleopatra ist schon auf jeden Fall das Brett da in dem Line-Up. Ansonsten hat er natürlich ein Jahr erwischt jetzt.
Ach, das ist der Sidney Poitier-Film.
Ja, ja.
Lilies of the Field.
Lilies of the Field. Was jetzt nicht so mega krass. Also wo jetzt nicht die mega krassen Filme auftauchen, aber trotzdem, Alter, bester Film, was zur Hölle. Also ich verstehe die Nominierung schon nicht. Wenn du den Film siehst, Alter, denkst du so, ja gut, ist halt so ein kleines Lustspiel aus den 60ern, weißt du? So, unter der Prämisse kann ich ja mit leben. Aber was für 10-fach Oscar-Nominierung, Alter. Was hat denn die Academy geritten, ne?
Das ist ja wirklich krass, ja.
Total wild, ja. Und deswegen der viel schlechteste Oscar-nominierte Film hier von mir. IMDb 6,4, das geht noch. Metascore 77, Alter, tatsächlich noch recht versöhnlich. Letterboxd ist hier mit einer 2,9 eher am Abwatschen. Ja, ist nicht so leicht jetzt für dich zu raten, aber gib alles.
Ja, Alter, Irma Ladus war auch in dem Jahr.
Ja, jeder hätte wahrscheinlich eher eine Nominierung.
It's a Mad, Mad, Mad World war auch nominiert. Ist ja echt krass, Alter. So, jetzt wo bist du gelandet? Fuck, in der 8,5 ist auch aus dem Jahr. So. Du sagst, er war zu keiner Sekunde gut.
Und, gut war der nicht aber, wirklich, aber kurzweilig.
Aber
hier
kurzweilig, ja.
Ist ja schon irgendwie charmant, Albert Finney bei seinen Eskapaden da zu folgen, aber trotzdem ist das ein echt chaotischer Film. Ich meine, weißt du, ich habe ja schon ein Herz für diese 70er, 80er Jahre Billo-Comedies. So, weißt du, ich kann ja Thomas Gottschalk und Mike Krüger Film was abgewinnen.
Ja,
insofern,
ja.
Ich habe jetzt kein Problem mit der Tonalität, aber der hat ja bei den Academy Awards nicht zu suchen. Das finde ich halt so krass.
Ja, aber es klingt schon auch, also wenn du sagst, er ist zu keiner Sekunde gut und...
Naja, als Film ist er nicht gut. Aber er ist trotzdem kurzweilig. Ich konnte mir das angucken. Also es ist jetzt...
Okay.
Nicht, dass du jetzt irgendwie bei ein, zwei Punkten bist. Da bin
ja.
ich
nicht. Nee, ich hätte so... ich kann mich nicht so ganz von der 4 lösen. Ich weiß nicht, ob es 4,5. Ich sag 4.
Die 5 ist es noch geworden. Oh, tatsächlich. Okay. Eine persönliche 5 für den Film.
5 Punkte? Wow. Mhm. Okay.
Ja, aber gut ist das nicht. Tom nee. Jones zwischen Bett und Galgen. Das ist schon, ja, das ist schon geil, Alter.
Schlimm, ja.
Für diesen deutschen Titel gibt es auf jeden Fall einmal Slow Clap von mir.
Naja, gut, jetzt haben wir ja noch einen gemeinsamen.
Ja, einen gemeinsamen haben wir noch. Den raten wir vorher und Grüße gehen raus an Robzi.
Ja, liebe Grüße.
Jawohl. Wir reden jetzt nochmal über Blood and Gold aus dem Jahr 2023.
Mhm.
Und wer liegt vorne? Wer muss raten?
Ich lieg vorne. Gar nicht mal so weit, aber trotzdem vorne. Ich habe mir für dich 7 Punkte aufgeschrieben.
Alright. Ich sag auch, die 7 klingt gut. Ich sag eine 7 für dich.
7 klingt gut.
Mhm.
Okay. Blood and Gold.
Blood and Gold.
Ein Red Pack Film für Netflix. Produziert, nachdem Peter Torwart ja zuvor Blood Red Sky gemacht hatte. Und da hatten wir ja mal Munzi zu Gast hier, der uns ausführlich davon berichtet hat.
Ja, der hat den produziert.
Das ist insofern witzig, weil hier eine der größeren Rollen, nämlich Dörfler, der wird ja von Florian Schmidtke gespielt.
Mhm.
Und mit Florian war ich im Hotel in Prag, als wir da waren, weil er hat ja den Air Marshal gespielt bei Blood Red Sky.
Mhm.
Und wir waren eigentlich zu zweit als Air Marshal, weil das ja eigentlich auch so ist. Also ne, meine Rolle wurde dann von jemand anderem übernommen, klar. Aber wir beiden waren eigentlich als die Air Marshals da und er hat es ja dann schlussendlich gespielt. Und dann hat er jetzt offenbar eben im Projekt danach dann nochmal eine sehr viel größere Rolle bekommen, nämlich eben jetzt hier den Dörfler. Und das hat mich für ihn sehr gefreut, weil ich mir schon damals beim Casting gedacht habe, dass Florian echt ein guter Schauspieler ist.
Mhm.
Und jetzt ist natürlich hier das mit der Tonalität eh so eine Sache, ne? Also es ist jetzt nicht der Film, wo Schauspieler so hundertprozentig zeigen können, was sie können, finde ich, weil das ist ja schon eben eine spezielle Tonalität.
Ich kann es vorausschicken, den fand ich richtig gut. Also Florian Schmidtke in seiner Rolle als Dörfler. Der hat das mit Haut und Haaren auf jeden Fall rübergebracht.
Mhm. Ja, ich finde, es gab dann eben auch eine Passage, wo man auch gemerkt hat, dass er halt selber auch Kampfsport macht.
Mhm.
Und ich meine, bei Robert sowieso. Aber deswegen, ich bin hier natürlich, ne, ich kenne hier einige der Leute privat und so. Und deswegen war das dann schon so eine Sache.
War es ein bisschen, ist jetzt die Frage, bist du jetzt kritischer, weil du Leute privat kennst oder eher ein bisschen versöhnlicher? Wahrscheinlich versöhnlicher.
Also generell, glaube ich, bin ich dann versöhnlicher.
Mhm.
Aber gut, jetzt Peter habe ich ja auch privat kennengelernt, dahingehend.
Mhm.
Wobei, privat war das nicht, war im Arbeitskontext, aber ich habe, glaube ich, auch eine private Seite von ihm kennengelernt. Aber deswegen ist mir das auch ein bisschen schwer gefallen hier mit der Bewertung und so.
Mhm.
Ja.
Davon kann ich mich natürlich lösen und werde hier neutral auftreten.
Ja.
Und unbestechlich.
So, dann erzähl mal. Eigentlich haben wir hier Sisu auf Deutsch.
Ist ein bisschen, ein bisschen zu Sisu, ja.
Es geht um einen Typ, der keinen Bock mehr auf den Krieg hat und dann auf Gold stößt und plötzlich wollen die Nazis das Gold.
Ja, ja, und die Nazis sind natürlich auch wie bei, wobei, die sind glaube ich nicht ganz so also gerade so Alexander Scheer als von Starnfeld, so der Übersturmführer.
Ja, nee, das ist hier sehr viel überzeichneter.
Der ist schon sehr, sehr viel comicmäßiger als jetzt hier.
Aber halt leider nur in die Richtung, ne? Ja, wie hieß der Norweger aus...
Lars...
Ja.
Mann, den mag ich doch so gerne.
Ja, ich finde den auch super.
Naja, der war ja eher stoisch. Also,
ja,
der war ja nicht so komplett...
Aber eben die ganze Tonalität des Films ist auch eher... Also da ist die Gewalt überzeichnet, aber eben mehr davon. Und hier sind es eher so ein bisschen die Figuren, die so ein bisschen... aufdrehen oder halt abgedreht sind.
Ja.
Also zumindest mal mehr als bei Sisu. Also schon finde ich, Sisu ist nochmal eine sehr viel roughere Variante von diesem Film hier.
Ja, hat auch insgesamt, glaube ich, so ein bisschen so einen melancholischeren Unterton. Sisu jetzt so ein bisschen so vom, von der Hauptfigur und wie er da langzieht und so. Also jetzt bis auf die Action-Spitzen, die sind natürlich auch wieder komplett drüber, aber...
Ja, ich finde, es gibt halt mehr davon, ne?
Ja, ja. Hier sind halt viel mehr Figuren involviert, drücken wir es mal so aus.
Mhm. Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Ich kann es versuchen. Also es geht um Heinrich in erster Linie, der wird gespielt von Robert Maser. Das ist eben dieser besagte Kumpel von Lee, den haben wir 1917 schon gesehen, als da ist er, glaube ich, mit dem Flieger abgestürzt. Oder das war das
genau, er der war Moment. Der deutsche Pilot, ja.
Er war der deutsche Pilot, ja. Und der desertiert aus der Wehrmacht, ist einer der Soldaten gewesen und wir wissen, dass das von den Nazis nicht gern gesehen wird, wenn einer desertiert. Aber es hat auch einen bestimmten Grund, weil er hat mitbekommen, dass seine halbe Familie ausgelöscht worden ist und dass sein Sohn und seine Frau bei einem Bombenangriff umgekommen sind. Aber seine kleine Tochter soll das Ganze wohl überlebt haben. Und zu der will er hin. Weil dieses Mädchen ist gerade irgendwo untergekommen bei Nachbarn oder weiß ich was. Und jetzt hat er natürlich desertiert, um so schnell wie möglich zu der Tochter zu kommen und da die Familienbande zu knüpfen. Und wird dann am Anfang direkt schon von Nazis irgendwie gejagt. Weil er halt abtrünnig geworden ist. Da geht's los. Und dann findet er irgendwie Zuflucht. Also er wird irgendwie schwer verletzt dann von... beziehungsweise der wird dann von denen gefangen genommen und dann aufgehangen, weil die nämlich erhängen wollen. Und als er noch an diesem Baum baumelt, ist auch schön, wird er in letzter Sekunde gefunden von Elsa. Die wohnt da in der Gegend mit ihrem Bruder Paule und wird praktisch Heinrich von ihr gerettet, wird nach Hause gebracht und wird dann wieder aufgepäppelt mit der Halswunde, mit allem drum und dran, als er wieder zu sich kommt. Freundet er sich so ein bisschen mit Elsa und Paula an, aber die müssen dann auch bald den Bauernhof verlassen, weil nämlich die Nazis wieder da Spalier stehen und das Ganze endet blutig und die wissen, okay, hier sind sich nicht mehr sicher und müssen sich verpissen. Und dann gibt es noch der zweite Teil des Titels, da geht es nämlich um Gold. Denn, ja, wie war das nochmal mit dem Gold? Jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen wahrscheinlich.
Das war im Haus von einer jüdischen Familie,
ja,
was dann abgebrannt ist.
Ach ja, richtig, genau.
Und
ja, die Nazis wissen davon.
Genau, und die Bewohner des Hauses aber natürlich auch, die Bewohner des Dorfs natürlich auch. Und ja, die Nazis wollen das und durchsuchen dann erstmal die abgebrannte Hütte.
Und da kommt raus, dass das Gold dann nicht mehr ist.
Ja.
Und dann versuchen die natürlich rauszufinden, wo das Gold gelandet ist. Und die Dorfbewohner stecken da so ein bisschen unter einer Decke und dann erfahren wir als ZuschauerInnen ja auch erst sehr spät, wo letztendlich das Gold wirklich ist. Aber das ist die Motivation von den Nazis natürlich, da in diesem Dorf rumzuhängen und das Gold zu suchen.
Mhm.
Ja, und zusätzlich hat natürlich dann Florian Schmidtke als Dörfler, das ist so die rechte Hand von Starnfeld, von der Rolle von Alexander Scherr, der hat dann auch fast schon ein persönliches Hühnchen zu rupfen mit Heinrich und will den... Als er gehört hat, dass er ihn überlebt hat und der natürlich seine Leute abgemetzelt hat und er selbst nur da irgendwie in letzter Sekunde diesen Angriff da überlebt auf diesen Bauernhof, will er den natürlich zur Strecke bringen und hat auch nochmal irgendwie Rachepläne. Das heißt, wird praktisch Jagd gemacht auf unseren Heinrich.
Ja.
Das ist eigentlich die Story. Würdest du da noch was hinzufügen?
Nö.
Hat er natürlich noch ein paar gute alte Bekannte aus Bang Boom Bang zusammengetrommelt. Also Christian Karmann sehen wir hier tatsächlich noch in der Nebenrolle.
Ja.
Und ansonsten, was den Cast angeht, also Jördes Triebel ist auf jeden Fall jemand, den ich sogar kenne, der sich nicht in der deutschen Filmlandschaft so gut auskennt. Die habe ich natürlich hier schon ein paar Mal gehabt und gesehen.
Der den Bürgermeister gespielt hat, den Dark. Kann man auch kennen. Mhm. Stefan Großmann.
Okay.
Ja. Aber es ist jetzt eher auch kein Riesencast, ne? Also so die Anzahl der Figuren ist überschaubar.
Ja.
Ach so, sie müssen wir wahrscheinlich noch erwähnen, ne? Hast du schon...
Marie Hacke.
Ah, Maria Hacke, hast du schon erwähnt.
Die spielt okay. Elsa. Mhm.
Ja.
Fand ich auch ganz gut besetzt. Die hat das auch ganz gut gemacht. Hat natürlich so ein bisschen, also irgendwie die ganze Aufmachung, zwangsläufig muss man, glaube ich, den Vergleich zu Tarantino ziehen. Mhm. So, weißt du, und gerade nachdem er Inglourious Basterds gedreht hat, hat man natürlich hier so ein bisschen so, weißt du, so Nazis in so einer comichaften, überzeichneten, leichten Tonalität, so ein bisschen die Schnitte und der Look und der Feel.
Ja, das geht halt schon mit dem Intro los, ne? Du hast diese gelbe Schrift und Western-Mucke und.
Stimmt, der Score auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. Ja. Also, dem muss er sich leider stellen, dem Vergleich. Zwangsläufer eben, also will er offenbar auch.
Ja, irgendwie schon. Mhm. So, wie fanden wir das?
Ja, erzähl mal.
Ich muss zugeben, dass ich die erste Hälfte um einiges besser fand als die zweite Hälfte, wo sich dann alles um das Gold gedreht hat. Also ich finde, da hat der Film für mich so ein bisschen verloren. Ich fand diese Gold-Storyline mit der Kirche, mit dem Pfarrer und mit der Dorfgemeinschaft fand ich weniger interessant und hat mich weniger so reingezogen wie der erste Teil, wo es halt um die Nazis geht und so ein bisschen so diese Sisu-Thematik, wo halt Heinrich so sich mit den Nazis anlegt und wo es dann auch diese Kämpfe gibt und so und ja, wie gesagt, Dörfler ist für mich ein Highlight. Aber dann später, wo das Gold ins Zentrum rückt, weißt du, und wo es dann darum geht, irgendwie, dass wer das Gold jetzt bekommt, das fand ich nicht mehr interessant.
Mhm.
Muss ich zugeben. Und ich finde tatsächlich, dass die Action hier so ein bisschen gestaged wirkt an vielen Momenten. Mhm. Also gerade was die, jetzt weniger die Hauptrollen, aber wenn du so Statisten hast, die so weggeboxt werden von Heinrich, weißt du,
ja,
dann sehe ich schon, dass der Statist gerade irgendwie ausholt und dass er gerade jetzt nach links ausweichen muss und dass er gerade jetzt seine Hand hochhalten muss.
Genau, man erkennt halt die Choreo.
Man erkennt die Choreo und das finde ich immer ein bisschen störend bei Filmen, wenn du siehst, dass hier irgendwas einstudiert worden ist, denn das sollte irgendwie aus einem Guss sein.
Ja, und ich finde deswegen diese Faustkampfszene zwischen Robert und Florian eben die echt wiederum, gut so, ja, weil da siehst du halt, dass beide blicken, was sie da machen.
Richtig, die wiederum und so weiter wirkt sehr organisch, aber so, weißt du, wenn so in ein, zwei Schlägen halt irgendwie einer ausgenockt wird, dann merkst du halt so, okay, ja gut, das ist halt die Abfolge, die gerade einstudiert worden ist.
Klar.
Ja.
Naja, Robert ist da ja eh auch, der macht ja wahnsinnig viele Stunts auch, ne? Wir haben ihn auch zuletzt hier bei Mission Impossible, Rogue Nation gesehen. Und so, der macht dahingehend ja eh wahnsinnig viel. Ist ja auch ein übler Kampfsportler und sowieso auch ein, was ein Vieh, hey.
Ja, ja, der ist krass. Und natürlich auch, also was die Besetzung von ihm angeht, ist natürlich in so einem Nazi-Kontext, Alter, natürlich hat er so die Optik, weißt du, von diesem...
Klar, der deutsche Hühne, ey.
Von diesem deutschen Hühn, weißt du, mit den blonden Haaren und so und diesem kantigen Gesicht und so. Ja. Also da passt er natürlich super rein.
Mhm.
Was ich auch cool fand, ist, dass ja Elsas Bruder Paule ist halt hat er Trisomie, weißt du? Und das wird halt nur von den Nazis wirklich kommentiert. Ansonsten, also jeder andere, so unser Held und so hin und her, nimmt ihn halt ganz normalen Jungen wahr und so, weißt du, und ist halt so der Bruder von Elsa und alles ist cool so. Aber die Nazis degradieren ihn natürlich und sagen sie, ja, was bist du denn für einer und so hin und her und Unmensch und bla und weiß nicht, als was er beschimpft wird, so, weißt du, und finde ich auch ganz cool, dass er hier ganz organisch und ganz normal hier irgendwie die Story eingewebt ist, ohne dass ich denke, okay, ist jetzt ein neuer Film, da müssen sie jetzt irgendwie alles abgreifen.
Oder? Stimmt, das wirkt nicht so forciert.
Nee, es wirkt nicht forciert wie in anderen Projekten und Filmen.
Ja.
Ja, wie ging's dir? Also bei mir hat er so ein bisschen in der zweiten Hälfte verloren an Spaß.
Ja, für mich war der... Hab so ein paar Probleme leider mit dem Film.
Mhm.
Also eben, ich finde halt, wenn du so ein Ding aufmachst, wo du wie ein Tarantino-Film wahrgenommen werden möchtest, so, dann musst du halt mal mindestens im gleichen Ausmaß auf die Kacke hauen.
Mhm.
Und dafür kommt er halt schon relativ harmlos daher.
Ja, bis auf einige, also du brauchst mehr ikonische Szenen, um dich mit Tarantino zu messen.
Ja, aber das ein sowieso. Ein paar
hat er gehabt auf jeden Fall.
Also auf jeden,
der Goldbarren,
das,
wo der dann
gelandet
ist, das ist schon richtig geil gewesen.
Wüsstest du darüber hinaus noch ein paar von diesen Szenen so? Also es ist eben, ja, das Ding ist schön.
Mhm.
Aber es gibt ansonsten einfach, es ist auch zu wenig, finde ich, in der Summe, was Action angeht. Weißt du, weil das ist ja, eigentlich ist das ja ein Actionfilm.
Mhm.
Und dafür hast du dann aber, finde ich, in der Summe relativ wenig Action. Oder zu viel drumherum, was eben eigentlich unnötig ist.
Vom Anteil meinst du jetzt, ja.
Von der Gewichtung her.
Mhm. Aber so die Gewaltspitzen sind schon ordentlich. Also
stell dir mal vor, du hättest bei so einem Film wie Boy Kills World dann noch ewig viel Dialog und irgendwie ein Subplot um irgendwas, was kein Mensch braucht.
Ja.
Und so fühlt sich das an, weißt du, dass da einfach viel zu viel dran ist, was es nicht gebraucht hätte. So. Und ich finde leider auch schauspielerisch, Alter, ich...
Alexander Schärfer hat sie nicht.
Ja, Mann, ich fand ihn leider auch schon bei Blood Red Sky maßlos drüber.
Mhm.
Und hier auch, Alter, und das funktioniert für mich nicht, was der macht. Ich kann ihm anrechnen, dass er irgendwie den Mut hat, das so auszuprobieren.
Mhm.
Aber es funktioniert halt nicht.
Aber der ist schon sehr präsent, oder? Also der macht es wahrscheinlich schon hauptberuflich, oder?
Ja, natürlich, Alter. Der ist wahnsinnig gut beschäftigt.
Ja, ja.
Hat ja auch schon Preise gewonnen und so weiter und wird auch echt von vielen Leuten gefeiert. Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die den ich, also es ist einfach nicht meine Sorte Schauspieler, Alter. Ich komme da nicht gut mit klar, wie der das macht.
War schon Sonnenallee oder so von ihm, kann man sagen?
Weiß ich nicht, ob das sein Durchbruch war. Also ich weiß, dass dieser, wie hieß denn dieser Film, wo er diesen Bergarbeiter gespielt hat, da hat er doch auch irgendwelche Preise für gewonnen.
Bergarbeiter.
Oder war das nicht so ein, also muss ich jetzt mal nachgucken.
Naja, diesen Gundermann hat auf jeden Fall auch Preise
gewonnen. Gundermann war das genau. Doch, oder nicht? War das, nee, das war kein Bergarbeiter.
Das war der Musiker.
Das war
ja.
Der Musiker. Hm. Nee, aber hat er doch noch, was war denn das andere Ding?
Darf ich auch gerne mal reale Personen verkörpern.
Wie komme ich denn auf Bergarbeiter, Alter?
Von dem Bergarbeiter weiß ich jetzt nichts.
Doch, hier, Life as a Coal Miner, das war Gundermann.
Ach so. Gundermann ist ein Bergarbeiter. Ja. Ich dachte, das wäre so ein Dichter oder.
Ne, war schon.
Beides, okay. Mhm.
Ja, Sänger, dann haben wir aber genau, Film das ist der und von für den hat er halt auch Preise gewonnen. Ja. Ne, so, und ich mal glaube, das war so sein Durchbruch.
Echt, davor kann.
Also.
Der ist ja noch relativ frisch, ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie.
Ja, ja, nee, stimmt schon. Also,
schon früher auf dem Schirm hatte.
Na, natürlich hat er früher schon viel gedreht, aber ich glaube, das war halt so, ich will jetzt nicht von einem internationalen Durchbruch sprechen, aber seitdem dreht er halt hoch und runter, Alter.
Okay.
Und ja, ich verstehe es nicht so sehr, weil der wird wirklich von vielen gefeiert. Ich finde den immer drüber tatsächlich.
Ja, wobei er hier wahrscheinlich drüber sein sollte, oder?
Ja, aber.
Ich meine, allein schon die Optik und so, das ist ja schon alles sehr drüber. Also sehr comic-mäßig.
Ja, natürlich. Aber das dann, also weil auch seine Art zu sprechen und so, ne, er hat sich da ja schon was für überlegt, dass er das eben so comic-mäßig aufzieht und irgendwie funktioniert es nicht für mich.
Okay. Fair enough.
Weil ich finde zum Beispiel eben der Dörfler, ne, so das, was Florian da macht, das ist ja auch ein bisschen eine Comic-Figur so und mit seiner Bandage auf dem Kopf die ganze Zeit und so. Aber ja,
weil ihm das Ohr abgeschossen worden ist.
Ja, aber ich finde, er spielt das so, dass ich ihm das glaube.
Ja. Finde ich auch.
Und Alexander Scheer glaube ich das halt nicht. Ja, und deswegen irgendwie zu wenig von allem, was hier so Spaß macht, finde ich.
Okay.
Und dann eben so die eine oder andere Performance, wo ich mir ein bisschen schwer mitgetan habe. Und deswegen bin ich hier nur so semi-begeistert.
Durchwachsen, ja, dann
ja.
Klingt so, als wären wir hier auch nicht weit voneinander entfernt. War so ein bisschen Licht und Schatten, aber ist so ein bisschen die, wie heißen die, Mouche Volante?
Ne?
Diese Luftmücken. So ein bisschen das filmische Pendant dazu, also hier rein und da raus so. Kurz mal gesehen, aber nicht groß nachhaltig, dass du jetzt da tagelang drüber nachdenkst.
Nee, das wird's nicht sein, ja.
Weiß nicht, was das ist, Mouche Volante?
Nee.
Krass.
Die kenne ich nicht.
Kennst du das, wenn du in die Sonne guckst und du hast so diese Schlieren vor den Augen, so diese.
Ja.
Das, so nennen die sich.
Ach was, okay.
Ja, ja.
Cool. Konnte ich nicht.
Ja, hast dann irgendwie so Visionen von irgendwelchen Schleifen, Schlieren und Formen, die sich dann vor deinen Augen so, die so rumfliegen.
Okay. Sag mal, Nele Kipper hat hier auch eine kleine Rolle, ne?
Kenne ich nicht. Aber ja.
Das ist die Frau von Peter.
Ah ja.
Ja, die hat Elisabeth gespielt. So.
Okay. Ja, ein paar von den Dorfbewohnern fand ich auch ein bisschen theatralisch. Also das war so ein bisschen Theaterschauspiel. So die Frau von dem Fahrer zum Beispiel fand ich ein bisschen, man hat schon irgendwie gemerkt, dass die schon gestandene Schauspielerin ist, aber hat sich irgendwie nicht in den Film so richtig eingefügt.
Hm.
Aber Jördis Triebel zum Beispiel finde ich immer gut.
Ja, die ist super.
Die ist schon toll.
Ja.
Kennt man aus Dark.
Mhm. Ja, und irgendwie aus allem.
Ja, ja, aus allem. Ich hatte doch hier diese Bushaltestellen-Serie, ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Ach ja.
Warten auf den Bus.
Stimmt, glaube ich, Warten auf den Bus, ja.
Da war sie ja die Busfahrerin.
Mhm.
Das ist eine gute.
Ja, und Robert ist, wie gesagt, also
ja, schon
nicht zuletzt durch seine Stuntarbeit halt auch echt immer jetzt in großen amerikanischen Produktionen zu sehen. Ist schon cool. Er ist jetzt in diesem Ballerina, ist er auch dabei, ne?
Ach, okay. In dem John Wick Pendant.
Ja.
Freut mich.
Ja.
Aber auch hier wieder, ich meine, man kann es ihm nicht anlassen, weil der Schauspieler von Sisu, natürlich der Schwede, wesentlich mehr Jahre auf dem Buckel hat. Aber weißt du, bei dem siehst du natürlich so jede Furche und
klar,
jedes erlebte Ding so, weißt du, mit seinen grauen Haaren und seinen Jahren da in diesem Krieg und so. Und dafür ist Robert Masa halt einfach mal zu jung. Aber das Charisma von dem Schweden ist schon auf jeden Fall auch nochmal eine andere Liga. Ist natürlich ein geiler Hauptfigur gewesen.
Ja, Finne, glaube ich, aber ja, ich weiß, wen du meinst.
Ach so, ja. Vielleicht ist er Finne, mag
sein. Und Robert Maser ist, klar, deutlich jünger. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, Jahrgang 90. Ja, aber ich finde, dass er spielen kann, sieht man halt hier schon auch an dieser letzten Szene.
Ja, das stimmt. Die war tatsächlich auch, auch wenn man die natürlich kommen sieht, so, und auch wenn du weißt, klar, dass die Szene kommt, tatsächlich fand ich das toll, wie er die gespielt hat. Mhm. Mochte ich auch, hat bei mir auch Emotionen ausgelöst.
Na dann.
Fand ich toll. Alright. Ja. So viel zu Blood and Gold. Ich weiß nicht, ob Robzi hier zufrieden ist mit unserer Rezi. Also war jetzt kein Meisterwerk für uns, aber konnte man sich, glaube ich, gut angucken.
Ja, du, also mich freut es ja auch für Peter, ne, dass der dann, nachdem das so lange gedauert hat mit Blood Red Sky, bis der mal verwirklicht wurde, dass er dann da aufgrund des Erfolgs halt auch direkt im Anschluss irgendwie den nächsten für Netflix machen durfte.
Und ja, ist cool. Mhm.
Das hat die hatten ja auch bestimmt eine Menge Spaß.
Ja, ja.
Beim Dreh.
Und man muss halt Peter Torwart lassen, der hat halt Bock auf Entertainment, so, weißt du, der dreht halt keine Arthouse-Dramen oder so, oder hier, weißt du, so, jetzt nichts gegen die deutsche Filmlandschaft mit in den Gängen und wie sie alle heißen, so, mhm, weißt du, aber es ist halt nicht sein Kino, so. Sein Kino, nee, ist halt offensichtlich amerikanisch orientiert.
Klar.
Und finde ich halt cool, dass er so halt Filme macht, die halt ballern, aber.
Mhm.
Ja, und es gibt ja nicht viele Regisseure, die gerade meiner Vita behaupten können, dass sie 10-Punkte-Filme in ihrer Filmografie haben. Und Bang, Boom, Bang hat er noch nicht gedreht seitdem, aber vielleicht wird es ja irgendwann mal, dass ich sage, okay, der kommt da schon ran. Blood and Gold ist es noch nicht.
Das stimmt wohl, ja.
Alright. 98 Minuten könnt ihr euch auf Netflix angucken aus dem Jahr 2023. Dann nenne ich mal die anderen Punkte. IMDb 6,5. Es gibt keinen Metascore zu Blood and Gold und Letterboxd 3,1. Grüße gehen raus an Robzi. Ich gebe ihm eine 6.
Oh, okay.
Wie viel gibt's von dir?
5,5. Mhm.
Mensch, noch ein Tick schwächer. Ja. Wieder fast nur geklingelt.
Mhm, stimmt. So. Dann zähle ich hier mal zusammen.
Zählen wir zusammen, ich kann mal gucken, wer den gesehen hat. Und wie der bei den anderen so abschneidet. Weil natürlich ist das ein Netflix-Film, den sich natürlich viele auch reingezogen haben. Ja, 52 haben, Leute haben den gesehen.
Ja, eben, den haben bestimmt viele gesehen.
Okay, Robzi 4,5, Alter. Okay, der sticht dir auf jeden Fall vor. Dave mit 4 Sternen. Schon auch sehr euphorisch.
Krass, das wundert mich.
Ansonsten, oh, Dennis auch 4 Sterne. Sehr viel 3,5, sehr viel 3 Sterne. Das ist so, die Masse und Paar sind drunter. Zero Fame ist 2 Sterne.
Mhm.
Ja.
Ja, ich kann mir schon mal vorstellen, dass da wahrscheinlich so beinharte Tarantino-Fans, die werden das dem wahrscheinlich ein bisschen übel nehmen,
mhm,
dass der da so Vergleiche aufmacht.
Wahrscheinlich, ja. Marcy 2 Sterne. War not amused.
Mhm.
Und dreimal darfst du raten, wie viel Hakan gegeben hat.
3,5.
Bingo!
Was sonst,
that's
Alter?
A Bingo!
Natürlich, ey. Wahrscheinlich so viel wie Jurassic Park.
Um im Thema zu bleiben, wahrscheinlich, ja.
Mhm.
Alright.
So, wir haben einen Endstand von 5 Miesen für dich und 3,5 für mich.
5:3,5.
Ja.
Naja, gut. Da sah der letzte Monat schon ein bisschen rosiger aus, muss ich mal so ein Fazit ziehen langsam. Also, es geht wieder bergab, glaube ich.
Ja, was soll ich dir da sagen, Alter? Ich kann jetzt Biggie zitieren. You rain on the top was short like leprechauns.
Okay. Auch noch raufschlagen, ja?
Kennst du dich, oder was?
Ja, natürlich kenne ich ihn, aber muss man mich noch dissen in meiner misslichen Lage, oder was? Was ist denn das für eine...
Ach, ich habe den Track irgendwie die letzten Tage mal wieder gehört und irgendwie hat es gerade sehr gepasst.
Cool.
You rain on the top was short like leprechauns. Großartig.
Politisch nicht ganz korrekt, aber okay.
Warum?
Weil Leprechauns diffamiert werden.
Warum? Die werden doch nur als klein bezeichnet.
Aber sind sie klein?
Natürlich.
Na, kommt doch von aus deiner Perspektive vielleicht. Aus der Perspektive eines Grashüpfers sind sie riesig.
Okay, gut.
Every life is precious.
Mhm.
Gut.
Alright, dann haben wir eine Menge gemacht heute, Mensch. Ey, Lose gezogen, Filme besprochen.
Ja, muss ja vorproduzieren. Morgen bin ich ja in Barcelona.
Ja, eben.
Die Folge muss ja noch in den Kasten. Ja, genau. Ich bin jetzt erstmal eine Woche weg. Insofern.
Sind wir gespannt, ey.
Haltet die Stellung. Hört fleißig unseren Podcast weiter und dann berichte ich, wenn ich wieder da bin.
Mach ich. Ich habe ja mir vorgenommen, zwischenzeitlich mal mit Dennis aufzunehmen.
Ach cool, ihr macht eure Freitagsepisode. Fertig. Mhm. Ja, und dann, wenn ich wieder da bin, mache ich nämlich ein Episödchen mit Dave. Also...
Sehr schön.
Die beiden Folgen hört ihr dann im Wechsel zu den Bastarden dann in den nächsten Wochen. Mhm. Und da natürlich auch immer fleißig reinhören. Bin gespannt, was ihr so zusammen hier fabriziert.
Ja, achso, das wissen wir auch
übrigens, wir haben übrigens eine geile Idee, also was heißt wir, aber das kam mir eigentlich die Idee, weil lacht er mich schon aus, bevor ich was gesagt habe.
Nee, hau raus.
Weil wir hatten einen Auftragsfilm bekommen, den ich schon bei Hakan, weil wir Quatschen über Filme vorgestellt haben.
Ach ja.
Habe. Mhm. Weil ich habe über den Film natürlich schon recherchiert und habe über die Hauptdarsteller geredet und so und meinte zu ihm so, du kannst ihn natürlich nennen, weil wir hatten ihn offiziell nicht bei uns, es ging um Mississippi Burning für Jens.
Ja. Mhm.
Weil du hattest den ja nicht gesehen oder du hattest den vor langer Zeit gesehen oder vielleicht noch gar nicht, weiß ich nicht.
Doch, ich glaube, ich kenne den.
Du kennst den auch.
Ich meine, ja.
Aber theoretisch könnte man ja in so einer Zweier-Kombo mit Dennis und dir oder mit Dave und mir oder so, könnte man ja Filme rezensieren, die wir schon mal außerhalb hatten, die jetzt nicht unbedingt derjenige, der ihn rezensiert hat bei den Filmfressen oder so, dass der den jetzt nicht nochmal gucken muss.
Stimmt, können wir
so. Könnte man das ja so machen, dass wir das eben die anderen beiden, die ihn noch nicht gesehen haben, dann irgendwie bringen. So, insofern wäre das doch eine gute Alternative.
Könnte ich, also gut, jetzt gehe ich von aus, dass Dennis den auch schon kennt, aber könnten wir ja trotzdem machen. Also.
Ja, das könnt ihr dann als Bonus machen, weil Jens hat uns jetzt natürlich auch einen Ersatzfilm schon genannt, aber wenn ihr ihm eine Freude machen wollt, also wir haben jetzt schon einen Ersatzfilm von ihm reingeholt, weil ich meinte zu ihm so, wir machen ihn, wenn du willst, aber falls es dir reicht, hör bei, wir quatschen über Filme an. Mhm. Rein und da hat er mir erstmal einen Ersatzfilm genannt und meinte, ist cool.
Okay.
Aber wenn ihr den natürlich zusätzlich bringen wollt, dann macht das. Aber für die Zukunft wäre das auf jeden Fall eine gute Lösung, glaube ich.
Okay. Ja, können wir gerne so machen. Ja, muss ich mal schauen. Ich weiß noch nicht, wann ich mit Dennis aufnehme. Da mache ich dann von der Zeit abhängig.
Ja, genau. Macht's davon abhängig. Guckt halt. Ansonsten kann er den ja in der Zukunft irgendwann aufgeben und dann können wir den an den Kombos dann irgendwie unterbringen.
Sehr gut.
Alright.
Mensch, guck mal, wie interaktiv das hier ist.
Ja, aber
wie
hallo.
Hier mitbestimmt und so.
Die beeinflussen das Programm jetzt sogar freitags. Ja.
Deswegen, ihr dürft uns auch bewerten auf iTunes und Co.
Ihr müsst.
Ja.
Und sollt. Write a review. Auf jeden Fall. Review. Mhm. Ja. So, ich bin raus. Heute nochmal arbeiten und molochen, ja. Ein bisschen Urlaubsgeld verdienen.
Ach ja.
Stimmt. Und um 11 Uhr geht mein Flug, deswegen.
Das heißt, ohne Schlafen in den Flieger?
5 Stunden Schlaf.
Ach stimmt, du machst ja Frühschicht heute.
Ja, ich mach Frühschicht, bin dann um 4 zu Hause. Flieger geht um 12, also... So, nach meiner Rechnung müsste ich so 5 Stunden auf jeden Fall zusammenkriegen, aber das wird jetzt noch nicht der ausgeschlafenste Samstagabend. Aber vielleicht komme ich ja früh ins Bett und bin dann so ein bisschen im Rhythmus. Kann ja nicht schaden.
Alright. Ja, dann viel Spaß in Spanien und der Rest der Truppe hört sich in der nächsten Episode.
So sieht's aus.
Schick.
Buenos dias.
Schön.
Bewegt Bild-Banausen.